Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute Russland-Experten Alex Dubovy zu Gast und wir machen das ganz große Spiel. Wir sprechen über die Historie, über den Ukraine-Konflikt natürlich und ja auch über die Frage, wie groß die Bedrohung durch Russland für Europa ist. Sind einige der Narrative, die pro-russisch herumgurken in Europa, möglicherweise sogar gesteuert? Gibt es einen hybriden Krieg? Gibt es Anschläge und Hackerangriffe? Wir sind in einigen Dingen derselben Meinung, in einigen Dingen anderer Meinung. Ich spiele auch ganz oft Advocatis Diaboli. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was hat das mit Bitcoin zu tun? Naja, zwei Dinge. Erstens, wir müssen wissen, was ist eigentlich die gesamte Sicherheitslage, um auch die wirtschaftlichen Dinge einschätzen zu können. Und zweitens, Alex hat sich extra vorbereitet und bringt im zweiten Teil des Gespräches dann auch seine Einsichten, was die russische Bitcoin-Industrie betrifft, die russische Bitcoin-Strategie. Und ja, die gibt es. Und da beobachtet man, so wie wir auch, ganz genau das, was Donald Trump macht. Wir sprechen auch über die Perspektive Amerikas und die historischen Probleme bzw. Chancen, die sich da begeben und über die Frage, ob Österreich und Deutschland eine Atombombe brauchen, Klammer auf, und auch darüber, ob Österreich neutral bleiben soll oder der NATO beitreten. Ich weiß, das ist ein alles zusammen, ein mega, mega provokantes Thema. Ich weiß, dass viele da eine Meinung haben, von der sie auch nicht abrücken wollen. Ultimativ geht es mir darum, wirklich zu erfahren, wie ist jetzt die Sicherheitssituation wirklich, wie groß ist die Bedrohung, ja, welche Schritte gehören unternommen, bereiten wir uns vor, bereiten wir uns nicht vor, wie bereiten wir uns vor und natürlich auch, welche Rolle die Währung deiner Feinde, also Bitcoin, bei all dem spielen kann. Und ich kann euch jetzt schon verraten, sie ist größer als so manche glauben. Alex beobachtet natürlich auch, weil er Russisch spricht, die russischen Medien, die russischen Pandits und hat da einiges mitgebracht. Ja, und wenn ihr noch einiges mitbringen wollt in die Welt von Bitcoin, dann holt es euch doch bei Coinfinity. Nutzt den Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart euch 21% in den ersten 6 Monaten auf die Gebühren. Und jetzt geht's los mit dieser großen Folge zu Russland und Geopolitik. Ich begrüße Alex Dubovy bei mir im Podcast. Servus, Alex.
Danke für die Einladung.
Alex, wir kennen uns schon lange. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Wir waren gemeinsam in der Schule.
Das stimmt, ja. Ende der 90er.
Lange ist es her.
Matura-Jahrgang 2001.
Lange ist es her.
Ich war in der D, du warst in der B-Klasse, ja.
wir hatten zwei Monate der Good Life, weißt du das? Wir haben mit der Schule abgeschlossen, dann waren 2 Monate Ferien und dann kam der 11. September.
Ja, das stimmt. Ja.
Dann ging es bergab mit der Welt. Wir sprechen
Und unser Leben begann gerade erst. Ja.
Unser Leben begann gerade.
Kein schöner Anfang.
Nein, wir wussten gar nicht, wie gut wir es hatten in den 90er Jahren. Die 90er Jahre waren die, sage ich mal. Aber wir machen ja hier keinen Podcast, um nur darüber zu reden, wie alt wir schon sind. Alex, ich habe dich immer wieder gesehen zuletzt. Du bist Experte im Fernsehen, du bist Autor bei Zeitungen, zum Beispiel bei der Berliner Zeitung. Du bist Russland-Experte.
Russland-Osteuropa-Experte, ja.
Wie kommt denn das?
Nun, das hat Bildungshintergrund, nicht zuletzt aber auch einen familiären Hintergrund. Ich habe deutsche Wurzeln, ukrainische Wurzeln, russische Wurzeln, bin in Kasachstan geboren und 1996 kam ich dann nach Österreich und im Laufe der Jahre nach meinem Studium der Rechtswissenschaften und der Politikwissenschaften hat sich das Interesse an Osteuropa hat sich immer stärker bemerkbar gemacht. Und dann wurde das Hobby zum Beruf.
Auch deswegen, weil natürlich die internationale Lage danach geschrien hat, oder? Also die Sache mit Putin, Ukraine etc., da braucht es Experten, da ist offenbar viel Nachfrage da.
Absolut, das war auch der Hauptgrund.
Aber der Hauptgrund, weil du bist ja jetzt auch dann selbstständig, oder? Seit kurzem.
Das ist richtig, ja.
Was hast du vorher gemacht?
Ich war über 10 Jahre an der Universität Wien, habe eine Abteilung für eurasische Studien aufgebaut und war im Bereich der Politikberatung lange tätig und nunmehr habe ich mich selbstständig gemacht.
Was ist denn die eine Sache, wenn wir alle, weil wir reden ja permanent über Russland und über Putin. Ich habe teilweise Vorträge, ja, wo ich über die Weltwährungsgeschichte spreche, da habe ich Fotos drinnen von Gerhard Schröder, Jacques Chirac und Wladimir Putin. Ja, so, die meisten unserer jungen Zuhörer und Zuseher wissen gar nicht mehr, wer Gerhard Schröder und Jacques Chirac sind, aber Putin ist immer noch da. Was ist die eine Sache über Putin, die wir im Westen übersehen, nicht checken, wo du dir denkst, warum checkt sie das nicht?
Nun, was wir bei Wladimir Putin nicht wirklich zu verstehen vermögen im Westen ist, dass er an der Aufrechterhaltung seiner Macht in erster Linie interessiert ist. Und dass es in Wahrheit nicht einen Putin gibt. Damit meine ich nicht seine möglichen Doppelgänger.
Wobei, die gibt es wahrscheinlich auch, oder?
Die gibt es natürlich auch, ja. Damit meine ich vor allem, dass Wladimir Putin sehr unterschiedliche Phasen durchlebt hat. Wladimir Putin war ein Agent des Komitees für Staatssicherheit in Dresden stationiert. KGB in seinen 30er, 40er Jahren. Danach fiel die Sowjetunion oder brach die Sowjetunion in sich zusammen. Und er musste ein neues Leben beginnen, Anfang 40. Dieses fand er in St. Petersburg, damals noch Leningrad, in der Stadtverwaltung, war für die Außenhandelsbeziehungen der Stadt zuständig. Das war auch der Zeitpunkt, wo er auch begann, sich für ihn jetzt nicht nur für den Staatsdienst, sondern auch für die wirtschaftliche Seite des Lebens zu interessieren, für die monetäre, wo er begonnen hat, auch Geld zu verdienen, wo er begonnen hat, wichtige Beziehungen zu knüpfen, die für ihn später von Bedeutung geworden sind.
Wie reich ist Wladimir Putin? Hast du eine Ahnung?
Wladimir Putin gilt manchen als mitunter der reichste Mann der Welt.
Reicher als der saudische König?
Möglicherweise ja.
Wahnsinn.
Aber mit einer deutlich geringeren Legitimität, was seinen Reichtum anbelangt.
Gut,
Und aus diesem Grunde muss er an der Macht bleiben. Denn das ist die einzige Möglichkeit, seinen Reichtum auch abzusichern.
Aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wie alt ist er jetzt?
Er ist jetzt 72.
Ist Reichtum, was mache ich mit 72er, wenn ich der reichste Mann der Welt bin und auch noch der Herrscher von Russland? Wofür sichere ich dann noch ab, damit ich als Herrscher und reichster Mann der Welt dann irgendwann sterbe? Ne? Und dann ist halt vorbei. Also was hat man da noch für Ziele? Die Geschichtsbücher in Wahrheit, ne?
Die Geschichtsbücher, das ist richtig. Und das ist genau der springende Punkt. Er hat im Grunde genommen machtpolitisch in Russland alles erreicht. Er hat sich einen Platz in den russischen Geschichtsbüchern gesichert. Ob zum Guten oder zum Bösen, wohl beides. Und nunmehr möchte er sich den geopolitischen Spielen widmen. Und diese Besessenheit, diese schrittweise Besessenheit mit der Geopolitik sahen wir oder konnten wir bereits ab etwa Mitte der 2010er Jahre sehen, oder eigentlich 2014, 2015 mit der Annexion der Krim, mit Beginn des Donbasskrieges, insbesondere aber dann mit Beginn der Pandemie, mit der zunehmenden Isolation. Und ab diesem Zeitpunkt wurde die Idee der Geopolitik und der Rückkehr Russlands als einer der großen Akteure der Weltpolitik für ihn absolut entscheidend. Und in Wahrheit ist das sein wichtigstes Ziel aktuell.
Es ist ihm aber auch gelungen.
Das steht jetzt vielleicht auf einem anderen Blatt. Als er an die Macht kam, 99, 2000. 2000 wurde er zum Präsidenten gewählt und in der Neujahrsnacht 99 wurde er vom damaligen Präsidenten Boris Jelzin zu seinem Nachfolger faktisch bestimmt als Regierungschef. Und in seiner ersten und zweiten Amtszeit war sein erklärtes Ziel, dass Russland sich wirtschaftlich wieder aufrichtet und dass man innerhalb eines absehbaren Zeitraumes von 10 Jahren auch das wirtschaftliche Niveau Portugals erreicht, was ja ein gutes und wichtiges Ziel ist. Für Russland, das in den 90er Jahren wirtschaftlich am Boden lag, das erst den Weg in die Marktwirtschaft sich bahnen musste, war das Erreichen des Niveaus eines kleineren, aber wirtschaftlich stabilen europäischen Staates auf jeden Fall ein gutes und wichtiges Ziel.
Ist das gelungen?
Nein, das ist nicht gelungen. Das Ziel ist aber mittlerweile nicht mehr wichtig. Überhaupt ist die Innenpolitik Wladimir Putin nicht mehr wichtig, sondern mittlerweile träumt er von geopolitischen Spielen und auch davon, jetzt nicht nur in die Geschichte Russlands, sondern letztlich auch in die Weltgeschichte einzugehen.
Ich meine, das kann man ja behaupten, dass er das bereits, dass ihm auch das bereits gelungen ist. Also ich meine, wie ich schon gesagt, wie lange ist er jetzt schon an der Macht in Russland?
Seit einem Vierteljahrhundert.
Seit 25 Jahren. Also das heißt, eigentlich ist er ja dann schon auch in diese Weltgeschichte eingegangen, jetzt mal ganz nüchtern betrachtet.
Natürlich, aber es ist ja noch nicht das Ende aller Tage. Mhm. Er glaubt ja, dass er zumindest noch 10 bis 20 Jahre vor sich hat. Und in Wahrheit, wenn wir auch auf seine Familie blicken, sein Vater, sein Großvater sind alle Mitte 80 geworden. Mhm. Das heißt, solche Art hätten wir noch gute 10, 15 Jahre Wladimir Putin vor uns.
Und die hatten natürlich auch nicht die medizinische Betreuung und die Möglichkeiten, die ihm heute zuteil werden.
Das ist korrekt.
Du hast gesagt, Russland hat sich nach der Machtübernahme Putins versucht, wirtschaftlich aufzustellen. Der Grund dafür ist natürlich, und das ist eine dieser Grundangst, die übrigens auch die Chinesen zu haben scheinen, dass die 90er Jahre für Russland, sage ich mal, nicht sehr erfreulich waren. Ne? Also man hat sich quasi einerseits vom Westen ausplündern lassen und dann auch von sich selbst ausplündern lassen. Das war ja totales Chaos.
Nun, das ist die Lesart, die der Kreml auch der Welt präsentiert und nicht zuletzt auch der eigenen Bevölkerung. In Wahrheit waren die 90er Jahre natürlich eine Zeit des Überganges. Es war keine einfache Zeit. Man muss aber auch anerkennen, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und ganz plötzlich war alles, wofür man jahrzehntelang gelebt hat, galt nicht mehr. Mhm. Und man musste ein vollkommen neues Leben aufbauen, sowohl jeder Einzelne als auch die gesamte Gesellschaft. Und letztlich auch das gesamte Land musste einen würdigen und passenden, vor allem adäquaten Platz in der Welt finden. Auch der Übergang zur Marktwirtschaft erfolgte parallel zu den gesellschaftspolitischen Umwälzungen. Und das geschieht natürlich nicht ohne, sagen wir jetzt mal, Reibungsverluste. Selbstverständlich waren die 90er Jahre für einen erheblichen Teil der russischen Gesellschaft die Zeiten der Unsicherheit. Gleichzeitig war das aber auch eine Epoche der Chancen. Und in Wahrheit auch der Chancengleichheit, wenn man es auch mit heute vergleicht.
Ironischerweise, weil eigentlich die Kommunisten gemeint haben, sie hätten die Chancengleichheit.
Das ist richtig, ja.
Gut, man muss natürlich dazu sagen, historisch betrachtet war es auch eine erstaunliche Leistung, dass dieses Riesenreich abgewickelt wurde ohne große Gewalt, ja, muss man auch sagen. Fairerweise. Also ich meine jetzt die Sowjetunion. Der Zusammenbruch ist ja relativ friedfertig vonstatten gegangen.
Der Zusammenbruch ist relativ friedlich vonstatten gegangen. Gleichzeitig aber sollten wir nicht vergessen, dass gerade an den Rändern dieses Imperiums es zu sehr gewaltsamen Konflikten gekommen ist. Und diese Konflikte prägen uns in Wahrheit bis heute.
Zum Beispiel Balkan? Oder was meinst du?
Zum Beispiel in der Republik Moldau.
Ja.
Und der abtrünnigen Republik Transnistrien, der durch Russland unterstützt wird bis heute und in Wahrheit auch die Entwicklung des moldawischen Staates erheblich erschwert. Es ist der Konflikt um Bergkarabach, die sogenannte Republik Artsach, wie sie diese seit 2017 hieß.
Das ist jetzt Kaukasus, oder?
Das ist im Südkaukasus. Ja. Dort spielte Russland eher eine untergeordnete Rolle. Es war vor allem ein Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und für beide Seiten war das ein ganz entscheidender Konflikt. Für Armenien war das gar staatsbegründend. Denn diese kleine Bergkarabach-Republik, denn Republik Bergkarabach wurde in erster Linie von ethnischen Armeniern bewohnt. Mhm. Wir sollten auch nicht vergessen, dass es in Georgien zu zwei sehr blutigen Konflikten gekommen ist, in Südossetien und Abchasien, hier mit ganz deutlichen Unterstützung durch Russland.
Ähnliches Playbook, wie wir es dann später in der Ukraine gesehen haben.
Ein ähnliches Playbook wie in der Ukraine. Das heißt, Russland nutzte diese Konflikte im sogenannten postsowjetischen Raum, um die eigenen Interessen abzusichern und sorgte dafür, dass diese Konflikte eingefroren werden, um dann irgendwann wieder aufzubrechen. Also auf diese Weise behielt man auch die Möglichkeit, die Deutungshoheit und letztlich auch die Steuerungsgewalt über diese Staaten.
Ich versuche jetzt zu klären, quasi mehr oder weniger, wer ist eigentlich bei diesen Dingen dann im Recht? Also ich frage das natürlich. Ich sage so, ich bin da insofern empathisch, dass ich sozusagen aus russischer Großmachtperspektive kann ich das ja nachvollziehen, dass die sagen, Das ist unser Einflussgebiet und das ist unser Einflussgebiet. So hat man das damals im Kalten Krieg auch gelöst mit den Amerikanern. Und gerade mit der Ukraine ist ja dieser, genau dieser springende Punkt. Auf der anderen Seite gibt es diese Version, dass der Putin gemeint hat, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte Katastrophe und dass im Westen die Angst, dass der das alles wieder aufbauen möchte. Also was ist da die Wahrheit?
Nun, im Recht sind natürlich die Kernstaaten, die 1991 völkerrechtlich anerkannt wurden, und die machtpolitischen Bestrebungen Russlands rechtfertigen in keinster Weise ein gewaltsames Vorgehen. Das heißt, Russland hätte ja seit Beginn der 90er Jahre einen anderen Entwicklungspfad gehen können. Man hätte das eigene Land aufbauen können. Man könnte ein attraktives Entwicklungsmodell für die Nachbarschaft aufbauen und auf diese Weise dann letztlich auch eine gewisse Anziehung ausüben. Stattdessen setzte man auf Hardpower, stattdessen setzte man auf Steuerung der Energiebeziehungen, auf Druckaufbau auf die Regierungen dieser Staaten. Man setzte auf Förderung prorussischer Kräfte, die man in Wahrheit ja einfach nur gekauft hat, anstatt diese langsam aufzubauen. Das heißt, die kulturelle Attraktivität stand nicht im Vordergrund.
So wie es zum Beispiel die Amerikaner extrem geschickt machen, die kulturelle Attraktivität und den Markt, den Kapitalismus quasi, Coca-Cola attraktiv, also sie verkaufen dieses Lebensgefühl im positiven Sinne, was den Russen nicht gelungen ist.
American Dream ist ein attraktives Modell, man kann es natürlich zu Recht kritisieren, aber ein Russian Dream scheint eher in einem Albtraum zu gleichen, als einem wirklich, wirklich gelebten Traum. Es muss aber auch gesagt werden, es gab ja theoretische Modelle wie Russland als liberales Imperium, vor allem gerade in der ersten Amtszeit Wladimir Putins. Das heißt, hier hat sich die russische Führung letztlich für einen ganz anderen, deutlich einfacheren Entwicklungspfad entschieden. Und die Folgen dieser Entscheidung sehen wir heute in der Ukraine.
Du bist exponiert als Experte für diese Themen. Wie geht es dir da im deutschsprachigen Raum, in Deutschland, in Österreich? Und ich frage deswegen, weil viele werden jetzt vorm Fernseher sitzen oder das im Spotify hören, im Auto und sich sagen, das ist ein Idiot, der kennt sich nicht aus. Die NATO hat ja ihre Expansion direkt an die russische Grenze getrieben. Das war nicht abgemacht so. Und der Putin ist da zumindest moralisch im Recht und so weiter und so fort. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja da 100 Argumente dagegen. Und ich möchte die auch nicht komplett vom Tisch wischen. Mhm. Es ist so ein Thema, wo jeder der Meinung ist, er hat es verstanden. Ich weiß, ich habe es nicht verstanden. Wirklich. Ich weiß es. Ich weiß, ich habe es nicht verstanden. Ja? Ich weiß, das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, weil ich mich mit dem Thema viel zu viel beschäftigt habe, ist, Kommunismus ist scheiße und die russische kommunistische Besatzung Osteuropas war extrem scheiße. Und ich verstehe die Polen, die Tschechen, die Slowaken und die Teile von Ungarn, die es noch checken, zu 1000%, Baltikum sowieso zu 1000%, dass die nie wieder irgendwie mit denen was zu tun haben wollen. Das verstehe ich zu 100%. Ich verstehe auch im Ansatz, dass die westeuropäische Energiepolitik, vor allem Deutschland und auch Österreich, wo wir ja sehr gut mit Russland sind, wie soll ich sagen, sich als langfristig nicht so smart herausgestellt hat. ich verstehe aber auch diejenigen, die sagen, ihr lasst euch von den Amerikanern verarschen. Ja? Zuerst baut sie die Nord Stream Pipeline nach Russland, dann fliegt sie wie durch Zauberhand in die Luft und jetzt kauft sie dann Amerika und vermietet sie Deutschland zurück. Also ich meine, das ist ja alles absurd. Wie geht es dir da als jemand, der sich dann intensiv damit beschäftigt und der sagt, der deine Meinung vertritt? Also bist du da angefeindet oder was passiert da?
Natürlich, es herrschen sehr viele Missverständnisse vor und es herrschen aber auch sehr viele prorussische Narrative in diesem Bereich vor. Und diese prorussische Narrative, da bin ich absolut überzeugt davon, sollte man durch Argumente entkräften.
Ja.
Wenn du jetzt beispielsweise sagst, du verstehst die Polen, die Balten, die Tschechen, die Ungarn zu 100%, wie viel Prozent oder wie, wie ist es denn mit einem Verständnis der Ukraine gegenüber?
Also oder natürlich verstehe ich Moldau. Die Ukraine. Um Gottes Willen, natürlich verstehe ich auch die Ukraine. Das war, ich habe nur gemeint, jetzt, das, Entschuldigung, das ist ein guter Punkt. Ich verstehe natürlich die Ukraine. Mir geht es eher um die, ich habe jetzt quasi innerhalb der EU gedacht. Also quasi jetzt, ich bin jetzt schon gedanklich bei der derzeitigen Sicherheitsdebatte in der EU, deswegen habe ich das gemeint.
Also grundsätzlich, wenn wir die Entwicklung der EU-Russland-Beziehungen anschauen, um das jetzt wirklich komplett runterzubrechen auf die einfachsten Bestandteile, im Mittelpunkt dieser Beziehung stand die deutsch-russischen Beziehungen, die seit den 90er Jahren wirklich enorm an Strahlkraft gewannen.
Stichwort Schröder.
Nicht nur Schröder. Schröder kam ja dann schon in den Nullerjahren, also gewann wirklich an Bedeutung, die Beziehung zu Russland. Mhm. Es war vor allem die Beziehung zwischen Helmut Kohl und Boris Jelzin. Mhm. Die persönliche Beziehung. Und diese geht nicht zuletzt auf die allererste und wahrscheinlich die größte deutsch-russische Liebe zurück, auf die Beziehung zu Michail Gorbatschow. Und die Überzeugung, dass es gerade die Politik Michail Gorbatschows gewesen ist, die eine friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ermöglichte. Das stimmt, gewiss, wenn auch mit gewissen Abstrichen.
Naja,
es war nicht nur Michail Gorbatschow, sondern es waren die von dir erwähnten Polen, Tschechen, Ungarn. Es war ihr Freiheitsgeist, es war ihr Protestwille, der die Situation oder die politische Lage im Ostblock destabilisierte, und das war ihr Freiheitsdrang, der letztlich diese Reformen notwendig gemacht hat.
Es erklärt bis zu einem gewissen Grad auch, warum der Putin versucht zu expandieren. Weil er gesehen hat, dass der Gorbatschow damals gesagt hat, naja, dann pfeifen wir auf unsere Kolonien, unsere Satellitenstaaten, die wollen uns eh nicht. Ja? Und es hat ihm nicht mehr eingegriffen, als die gesagt haben, wir machen jetzt viel Freiheit. Und quasi der Putin hat daraus gelernt, wenn du aufgibst, dann kommt es nur immer näher ans Zentrum heran. Das heißt, du musst nach außen gehen, dann kannst du dich dagegen sozusagen wehren. Das ist meine Perspektive.
Nun, Wladimir Putin war auch nicht immer dieser Meinung.
Ja.
Also im Grunde genommen, was wir damals beim Zerfall der Sowjetunion gesehen haben, waren zwei Säulen, auf denen das aufgebaut war. Der Freiheitswille der Bevölkerungen Mitteleuropas und die Überzeugung Michail Gorbatschows, dass das Überleben der Sowjetunion nur durch Reformen möglich sein muss, ideologisch durch eine Rückkehr zum Geist Wladimir Lenins.
Genau, super
also
Idee.
Rückkehr zu den Ursprüngen, was natürlich völliger Unsinn ist, denn Wladimir Lenin war einer der blutigsten Diktatoren in der Geschichte Russlands.
Ich lese gerade Lenin-Biografie. Irrer Typ.
Irrer Typ. Ein unglaublicher Machtpolitiker, ein Clausewitz-Fan, ein großer Bewunderer der Werke Karl von Clausewitz und solche Art auch ein sehr gewiefter und gekonnter Machtpolitiker. Wahrscheinlich einer der überzeugendsten im gesamten 20. Jahrhundert. Egal. Also Michail Gorbatschow war überzeugt, dass das Erbe Wladimir Lenins eine gute Grundlage für eine gedeihliche Zukunft der Sowjetunion bilden könnte. Und damit lag er grundlegend falsch. Das heißt, was Michail Gorbatschow nicht wollte, ist den Zerfall der Sowjetunion.
Yeah.
Er wollte das Land aufrechterhalten, er wollte durch einen neuen Unionsvertrag hier eine gewisse Zukunft ermöglichen.
Weil man dazu sagen muss, dass natürlich das auch eine Form von institutioneller Zwang dann auch stattfindet. Also quasi in einem Kopf von einem Gorbatschow ist ja die Variante, wir lösen die Sowjetunion auf und machen wieder Russland, das ist ihm einfach auch nicht in den Sinn gekommen.
Natürlich nicht. Er war ja auch ein erklärter Gegner der Politik Boris Jelzins. Und Boris Jelzin und sein Team unter ihm, diese waren davon überzeugt, dass durch die Wiederbelebung sozusagen der Russischen Föderation Russlands innerhalb der Sowjetunion, dass man auf diese Weise eine deutlich gedeihlichere und bessere Zukunft für alle ermöglichen kann. Und auf diese Weise hätte oder musste die Sowjetunion zunächst einmal in eine lose Konföderation überführt werden. Und das erleben wir dann im Dezember 1991 durch die Gründung der Gemeinschaft unabhängiger Staaten.
GUS, ja?
GUS, genau.
Ich möchte, bevor wir, also ich bin so ein Typ, der generell quasi, wenn ich in einen Raum gehe und jeder ist meiner Meinung, dann werde ich nervös. So. Ja, ich brauche immer, dann ende ich, dann gehe ich unter Bitcoinern gehe ich manchmal sogar nach links, obwohl ich bei Gott kein Linker bin. Ja, aber Bitcoiner sind teilweise so libertär, dass ich mir denke, hey, erstmal bleib mal cool hier. Ja? Grundsätzlich cool, dass es das gibt, aber und dann nicht rechts, sondern libertär, das ist wieder was anderes. Das verstehen wiederum die Linken nicht, aber gut.
Ich verstehe das schon.
Ja, wie gesagt, man kann ja reden. Und deswegen auch die Frage, weil du gesagt hast, pro-russische Argumente. Ich meine, wie viele Menschen leben in Russland? 160, 180 Millionen?
Knapp 150. Also eigentlich 144 Millionen. Wobei manche Forscher davon ausgehen, dass die Zahl deutlich überhöht ist und dass es deutlich geringere Bevölkerung in Russland gibt. Und das in Verbindung mit der niedrigen Geburtsrate,
ja.
Mit dem natürlichen Rückgang der Bevölkerung, das bildet eine wesentliche Motivation für Wladimir Putin, die Ukraine zu überfallen.
Ja.
Denn es geht ja nicht zuletzt darum, gewisse Territorien der Ukraine anzuschließen, letztlich aber die gesamte Bevölkerung der Ukraine für sich zu gewinnen.
Einfach aus demografischen Gründen?
Die Demografie spielt mit Sicherheit auch eine wesentliche Rolle.
Aber das ist schon, ich meine, rein politisch, und das gilt auch für unsere Politiker, so unfähig musst du erstmal sein, dass du es nicht auf die Kette kriegst, deine Demografie in irgendeiner Form zu verbessern, langfristig, und da dann zum Krieg greifen musst. Das ist übrigens ein Thema, das mir große Sorgen macht, weil es gibt auch andere ungute Varianten, die Demografie zu erhöhen in problematischen Situationen. Aber was ich damit sagen möchte ist, weil du gesagt hast, pro-russisch, es muss doch auch grundsätzlich pro-russische Argumente geben, die stichhaltig sind. Weißt du, was ich meine? Es kann ja nicht automatisch alles, was positiv für Russland ist, schlecht für uns oder für den Rest der Welt sein.
Nun, pro-russisch heißt ja nicht positiv für Russland, sondern pro-russisch in dem Fall heißt ja positiv für den Kreml,
okay.
Für das jetzige Regime. Und solcher Art sind diese Argumente oder verlaufen parallel zu Tatsachen. Wie ich schon sagte, im Mittelpunkt der EU-Russland-Beziehungen stand die deutsch-russische Beziehung. Mhm. Und Deutschland war, oder die deutsche Führung unter Helmut Kohl, unter Gerhard Schröder, später letztlich auch unter Angela Merkel, waren zu Gänze davon überzeugt, dass Wandel durch Annäherung stattzufinden hat. Ich würde noch nicht einmal so weit gehen, um Ihnen zu unterstellen, der deutschen Politik an sich zu unterstellen, dass man den Revisionismus Russlands übersehen hat. Gewisse Teile der deutschen Politik wollten diesen Revisionismus nicht sehen, aber wesentliche Teile der deutschen Politik sahen den aufkeimenden russischen Revisionismus und entschieden sich aber durch diese Politik Wandels, durch Annäherung, diesen Revisionismus einzuhegen, zu domestizieren und letztlich auch das Aufblühen zu verhindern.
Ist das nicht genau das, was der Trump jetzt versucht?
Nein.
Nicht?
Die Politik Donald Trumps geht in eine völlig andere Richtung. Aber die deutsche Politik im Grunde genommen bis 2014, in Wahrheit muss man eigentlich sagen bis 2022,
ja,
zielte darauf ab, Russland durch Freundschaft, Russland durch Geschäftsverbindungen, durch Wirtschaftsverbindungen, durch Partnerschaften in die europäische oder an die europäische Familie heranzuführen.
Putin hat 2010 gesagt, Russland wird dem Euro beitreten.
Putin hat 2001 gesagt, Russland soll und wird der NATO beitreten. Putin ist 2005 in die Neuwahlen mit einem Programm gegangen, wo ausdrücklich drinnen stand, dass Russland der EU und der NATO beitreten sollte. Wie gesagt, Wladimir Putin der vergangenen 25 Jahre, es gab nicht nur einen Wladimir Putin, sondern sehr unterschiedliche Wladimir Putins. Und Wladimir Putin anno 2025 ist mit Wladimir Putin anno 2001 nicht vergleichbar. Das heißt, wenn jetzt sehr viele mit dem Argument kommen, ja, aber Wladimir Putin hatte 2001 eine wundervolle Rede im Bundestag gehalten.
Und hat gesagt, auf Deutsch die Rede.
Auf Deutsch, in Teilen auch auf Deutsch, ja, das ist richtig.
Das würde er ja heute nicht mehr machen. Heute macht er alles auf Russisch. Ne?
Naja, er würde es heute auch machen, aber er würde es vielleicht nicht im Deutschen Bundestag machen, sondern vielleicht mit deutlich radikaleren gesellschaftlichen Teilen der deutschen Gesellschaft, ja.
Du wolltest das, also du wolltest den Vergleich machen mit damals und heute jetzt.
Ja, genau, genau. Das heißt, dieser Wandel durch Annäherung scheiterte. Muss ich das erst auf der Zunge zergehen lassen. Russland überfällt die Ukraine 2014 und die deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel ist absolut davon überzeugt, dass Nord Stream 2 ein Teil deutscher Schatzraison ist.
Ja,
es ist im deutschen Interesse, das muss umgesetzt werden, ungeachtet des Überfalls auf die Ukraine, ungeachtet des offenen Völkerrechtsbruches, ungeachtet der Vergiftung Alexei Nawalnys 2020, ungeachtet der Tatsache, dass Alexei Nawalny nach seiner Vergiftung nach Deutschland gebracht wurde und man aus erster Hand erfahren hat, womit er eigentlich vergiftet wurde. Dass es eine chemische Substanz war, die der russische Geheimdienst für politische Morde verwendet. Sei es jetzt gegen Sergei Skripal in Salisbury, sei es jetzt gegen Alexei Nawalny.
Naja, das ist auch eine Form, quasi eine Message zu senden, ne? dass du, ich habe, es war aber nicht nur deutsche Staatsräson, es war auch österreichische Staatsräson. Ich war 2014 oder war es 2015 schon in Moskau für eine Woche, anlässlich des Fußballspiels Euro-Qualifikation Österreich-Russland. Wir haben gewonnen, 1-0, Fallrückzieher Marc Janko. Und da war auf der Promi-Tribüne, auf der VIP-Tribüne, waren mehr Österreicher als im Auswärtssektor. Der österreichische Botschafter hat damals noch auf der Veranstaltung dann gesagt, unsere Vision, das war schon nachdem die Krim besetzt war, unsere Vision ist eine Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok. Und die österreichische OMV war auch beteiligt an der Nord Stream Pipeline.
Naja gut, parallel zu deiner Reise war Wladimir Putin in Wien und hat sich wundervoll unterhalten in der Wirtschaftskammer. Und auch Bundespräsident Heinz Fischer war damals vor Ort, hat dann da ganz zart an der Hand gestreichelt. Und der damalige Präsident der Wirtschaftskammer hat ihn ja als freundlichen Diktator bezeichnet und auch mit sich selbst verglichen. Das heißt, natürlich war das auch Teil der österreichischen Staatsräson. Deutschland ist für uns der wichtigste Wirtschaftspartner. Das heißt, auch die deutsche Politik des Wandels durch Annäherung, diese haben wir uns zu einem wesentlichen Teil auch zu eigen gemacht.
Ist Wandel durch Annäherung nicht auch eine Art Cover? Also ich sehe das, ich habe das immer gesehen, als quasi Deutschland versucht auch eine gewisse Selbstständigkeit zu erreichen und nicht sich in totale Abhängigkeit von Washington zu begeben. Ja, was ihnen ultimativ eh nicht gelungen ist, jetzt müssen sie Liquefied Natural Gas importieren, statt dass sie die eigene Pipeline betreiben können. Die Pipeline war ja auch, da ging es ja nicht darum, Russland zu besänftigen, da ging es darum, Europa eine große Macht und ökonomische Vormachtstellung auch in Europa auszubauen. Wenn du der zentrale Verteilknoten bist für russisches Gas in Europa, das ist auch eine Form von Macht. Ja?
Ja, selbstverständlich. Wir haben aber zur Gänze übersehen, was es eigentlich für Russland bedeutet und warum diese Projekte Nord Stream 1 und Nord Stream 2 überhaupt ins Leben gerufen wurden. Der Ausgangspunkt war ein Energiekonflikt mit der Ukraine und das war ein Versuch Russlands, die Ukraine zu umgehen und die Ukraine damit auch machtpolitisch in die Knie zu zwingen. Und wir haben bei diesem Projekt mitgewirkt. Natürlich aus unserem eigenen Interesse heraus, aber wenn ich davon spreche, dass Wandel durch Annäherung die revisionistische Politik verhindern sollte, dann ist Wandel durch Annäherung als Politikansatz zu Gänze gescheitert.
Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io. Wie siehst du jetzt, du hast es vorher erwähnt, wie siehst du jetzt die aktuelle Russland-Politik von Donald Trump? Weil die Sprache, die aus Washington kommt, hat sich schon stark gewandelt in Richtung dem auch, was du als tatsächlich fast schon pro-russisch bezeichnen würdest.
Nun, Donald Trump unterliegt in seiner Russland-Politik wesentlichen Fehlannahmen. Er geht davon aus, dass jetzt auch ein ähnlicher Wandel durch Annäherung funktioniert. Er geht davon dass Russland hier wirtschaftliche Interessen verfolgt. Er geht davon aus, dass der Ukraine-Krieg ein reiner Regionalkrieg ist. Und wie in jedem reinen Regionalkrieg gibt es zwei Seiten. Und man muss nur dafür sorgen, dass sie miteinander sprechen und letztlich ihre Streitigkeiten ausräumen. Das heißt, es gibt immer einen Raum des Kompromisses. Das Problem ist aber, der Ukraine-Krieg ist kein reiner Regionalkrieg. Es ist nicht zuletzt ein imperialer Feldzug Russlands. Es ist der Versuch der Unterwerfung der Ukraine mit sehr weitreichenden machtpolitischen, geopolitischen Zielsetzungen. Insbesondere spielen auch solche Aspekte wie Demografie eine wesentliche Rolle. Mhm. Und vor diesem Hintergrund geht es nicht um irgendwelche Streitigkeiten zwischen Regierungen, die ausgeräumt werden könnten. Das funktioniert nicht. Wir sehen, dass Wladimir Putin am 24. Februar 2022 vier Forderungen aufgestellt hat, vier wesentliche Forderungen. Und diese vier wesentlichen Forderungen bleiben bis heute unverändert.
Sagen uns, welche die sind?
Gerne. Das ist zunächst einmal eine neutrale Ukraine, die nicht der NATO beitritt. Allerdings eine neutrale Ukraine nach dem Vorbild Finnlands bis 1992. Ich sage dann gleich etwas dazu. Die zweite Forderung ist, dass die Ukraine auf gewisse Territorien verzichtet.
Die de facto bereits eingemeindet sind.
Nicht ganz. Ja. Das ist eben der springende Punkt. Das heißt, zu Beginn waren es die sogenannten Volksrepubliken von Luhansk und Donetsk, die 2014 gegründet wurden, nach Beginn des russischen Angriffskrieges. Bis 2022 beherrschte Russland lediglich 7% des ukrainischen Territoriums. Das heißt, bis heute kontrolliert Russland nicht diese Regionen zur Gänze. Das heißt, die Region Luhansk kontrolliert Russland zu 98-99%, ja, beinahe zur Gänze, aber Donetsk lediglich zu 75%. Im September 2022 kamen dann noch zwei weitere Regionen, Saporischschja und Cherson, die Russland nur zu knapp über 50% kontrolliert. Auf diese Regionen hat die Ukraine zu verzichten.
Das ist die zweite Forderung.
Die dritte Forderung ist die sogenannte Entmilitarisierung der Ukraine. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte müssen deutlich kleiner werden, die ukrainische Rüstungsindustrie letztlich nicht wirklich handlungsfähig. Und die vierte und wichtigste Forderung, die sogenannte Entnazifizierung. Diese sogenannte Entnazifizierung sorgt auch für größte Missverständnisse, weil was bedeutet das schon? Sind das so viele Nazis in der Ukraine? Wladimir Putin sagt, ja, die Ukraine wird durch Faschisten regiert. In der Ukraine fand 2014 ein faschistischer Putsch statt. Im Zuge dieses Putsches sind neonazistische Kräfte an die Macht gekommen.
Und diese, stimmt das?
Natürlich nicht. Das, ist, das ist vollkommener Unsinn.
Ja, ich bin hier im Fragen.
Das ist das, was Wladimir Putin sagt. Ja. Selbstverständlich finden sich in der Ukraine Neonazis. Diese finden sich aber genauso in Russland und auch bei uns.
Und bei uns?
In Mitteleuropa. Natürlich gibt es bei uns auch Neonazis.
Mein Scherz, jetzt nicht. Mein blöder Scherz. Ja.
Jedenfalls, aus der Sicht Wladimir Putins hat die Ukraine nach 2014 keine legitime Regierung.
Okay.
Und
das ist natürlich auch wichtig, quasi um die Propaganda an der Heimatfront wirklich auch auf eine quasi feste Basis zu stellen. Ja, weil das ist eine Botschaft, mit der verbringst du quasi auch diesen Feldzug in Verbindung mit dem Feldzug gegen die Nazis, und der wird ja jedes Jahr richtig brav gefeiert und so weiter. Genau. Also das ist nachvollziehbar, warum sie das machen. Ja?
Es geht aber auch um etwas anderes bei der Entnazifizierung. Es geht natürlich darum, dass man den eigenen Feldzug legitimiert, indem man eine direkte Parallele zur Zeit des Zweiten Weltkrieges schlägt. Gleichzeitig geht es bei der Entnazifizierung ja darum, dass man die Eliten in der Ukraine austauscht. Mhm. Das sagt ja auch Wladimir Putin offen. Er möchte die Eliten austauschen und durch neue ersetzen. Und diese neue ukrainischen Eliten werden prorussisch sein.
Ja.
Das ist im Grunde genommen ist die Forderung nach Entnazifizierung der Ukraine nichts anderes als die Ankündigung einer Regime-Change-Operation in der Ukraine.
Gut, das wäre jetzt, war das schon drei oder vier?
Das sind jetzt vier.
Das waren jetzt vier, okay. Und diese vier sind unverändert und diese vier liegen weiterhin auf dem Tisch.
Ganz genau.
Jetzt waren wir bei Trump, ja? Mhm. Die ganz simple Erzählung ist die, dass der Trump sagt, naja, ihm ist lieber, der Putin steht so halb auf seiner Seite, weil er will nicht, dass er will den Putin nicht quasi den Chinesen in die Arme treiben, weil China ist für Trump das ultimative Ziel. Russland ist ihm eigentlich nicht egal, aber das ist nicht der Fokus.
Da bin ich ganz bei dir. Natürlich, für Donald Trump geht es um China, das ist seine eigentliche Zielsetzung. China ist aus seiner Sicht der eigentliche Gegner im gesamten 21. Jahrhundert. Und Russland solle in diesem aufziehenden Kampf idealerweise auf der Seite der Vereinigten Staaten stehen und nicht auf Seite Chinas. Mhm. Was Donald Trump aber nicht versteht, dass aufgrund der Struktur der russischen Wirtschaft, aufgrund auch der vorigen Wirtschaftsbeziehungen zu den Vereinigten Staaten, es kaum Möglichkeiten gibt, diese Beziehung wesentlich zu vertiefen. China ist für Russland ein zentraler Partner, der für das Überleben dieses Regimes notwendig ist. China ist kein einfacher Partner. Russland hat über die vergangenen 25 oder 20 Jahre stets versucht, die Beziehung zu China auszugleichen durch seine Beziehungen zum Westen. Nichtsdestoweniger, die Vereinigten Staaten können China nicht ersetzen. Und das möchte Donald Trump offenbar nicht einsehen oder hofft darauf, dass es dann doch irgendwie geht. Mhm. Ja, was Donald Trump eben nicht versteht, dass es Wladimir Putin um ganz bestimmte Zielsetzungen geht. Und wozu sollte Wladimir Putin auf die Ukraine verzichten, wenn er beides haben könnte?
Ich meine, es gibt
eine gute Beziehung zu den USA, wie er hofft.
Und die Ukraine.
Naja,
es gibt ja Leute in den USA, die sagen, offen davon sprechen, hat nicht sogar Vance offen davon gesprochen, dass das ein Stellvertreterkrieg ist, der da stattfindet in der Ukraine?
Marco Rubio hat davon offen gesprochen.
Ja.
Genau.
Und dann wird nicht von der Regierung, aber relativ offen von den Pandits offen davon gesprochen, dass eigentlich Amerika, der Westen, diesen Krieg auch schon verloren hat.
Das ist mitnichten der Fall. Der Westen hat diesen Krieg weder verloren, noch hat der Westen diesen Krieg begonnen. Und ich darf vielleicht zu deiner ursprünglichen Frage zurückkehren. Was hat die NATO mit all diesen Entwicklungen zu tun? Aus russischer Sicht hat sich die NATO nach dem Zerfall der Sowjetunion entgegen den bestehenden Vereinbarungen Richtung Osten erweitert und immer mehr Staaten in das eigene Bündnis aufgenommen und plante auch die Ukraine sowie auch Georgien aufzunehmen.
Ja.
Tatsache ist, es gab keine Versprechen gegenüber Michail Gorbatschow, dass die NATO-Osterweiterung nicht stattfindet. Mehr noch, die russische Regierung unter Boris Jelzin hatte in den 1990er Jahren der NATO-Osterweiterung zugestimmt. Es waren in Wahrheit auch nicht die Vereinigten Staaten, die diese Osterweiterung vorangetrieben haben, sondern in den 90er Jahren war das Deutschland, das gehofft hat, dass durch die Aufnahme der ostmitteleuropäischen Staaten letztlich auch die deutsche Wirtschaft langfristig profitieren kann. Russland ist ja davon ausgegangen, noch in den 1990er Jahren und in Wahrheit auch in der ersten Amtszeit Wladimir Putins, dass ein NATO-Beitritt auch für Russland möglich sein wird. Das heißt, im Grunde genommen hat man mehrfach darauf gedrängt. Das Problem ist aber, und das wollte man schlicht und ergreifend nicht einsehen, der NATO-Beitritt war aus technischer Sicht, aus gesellschaftspolitischer Sicht, auch für Tschechien, für Ungarn, für Polen problematisch und herausfordernd. Es hat viele Jahre gedauert, bis dieser Beitritt tatsächlich ermöglicht wurde und bis dieser wirklich vollends abgeschlossen werden konnte. Für Russland wäre der Umstieg auf NATO-Standards, die Eingliederung in die NATO-Strukturen noch mal schwieriger. Und wir sollten auch die geopolitischen Lage nicht übersehen. Wenn Russland der NATO beigetreten wäre, hätte die NATO plötzlich eine 21 Kilometer lange Grenze mit Nordkorea und knapp 4000 Kilometer Grenze mit China.
Die Grenze zwischen Russland und Nordkorea ist genau 21 Kilometer.
21 Kilometer ungefähr. Ja. Das heißt, das hätte das Bündnis zur Gänze verändert.
Aber ist das nicht genau das, wovon du sprichst, wenn der Trump sagt, er hätte gerne Russland auf seiner Seite beim Kampf gegen China?
Trump bietet Russland jetzt, zumindest wissen wir nicht davon, keine belastbaren Beitritte, keine institutionelle Einbindung.
Ja, okay, aber de facto würde es auf eine ähnliche Form der Zusammenarbeit hinauslaufen. Das meine ich nur, aus chinesischer Sicht wiederum.
Diese Form, und das ist genau mein Punkt, diese Form der Zusammenarbeit zwischen dem Westen und Russland hat es ja auch ohne institutionelle Bindungen gegeben.
Mhm, okay.
Das heißt, die NATO-Russland-Grundakte des Jahres 1998, die Aufnahme Russlands in die G7 und damit die Erweiterung der G7 oder die Verwandlung von G7 in G8, die Gründung des NATO-Russland-Rates, all das waren Schritte des Westens Russland entgegen. All das war im weitesten Sinne Teil der Politik des Wandels durch Annäherung. Man wollte Russland zwar keinen festen institutionellen Platz am Tisch anbieten, man hat aber alles getan, damit die Anbindung Russlands an den Westen möglichst in enger Abstimmung erfolgt. Und auch die Europäische Union hat Russland ein eigenes Instrument der Annäherung angeboten. Ja, das Instrument der sogenannten vier Räume. Das heißt, hier, also mit Aussicht auf Visaerleichterungen, die stattgefunden haben und mit Aussicht auf komplette Visaabschaffung, zu der es dann letztlich nicht gekommen ist. Das wesentliche Problem erleben wir nicht auf der westlichen Seite. Auf der westlichen Seite gab es sehr viele Diskussionen, ob eine zu enge Partnerschaft mit Russland wirklich sinnvoll ist, ob der russische Revisionismus nicht doch zurückkehrt, ob es nicht doch eine Gefahr bildet. Was wir aber auf russischer Seite erleben, ist ein schrittweises Entfremden vom Westen. Und dieses Entfremden begann nicht in der Zeit Wladimir Putins, sondern dieses erste Entfremden fand bereits unter Boris Jelzin statt, aufgrund innenpolitischer Entwicklungen. Das heißt, Mitte der 1990er Jahre hatte Boris Jelzin zwei wesentliche Wahlkämpfe zu bestreiten. Die Parlamentswahlen und die Präsidentschaftswahlen 1996. Und bei beiden Wahlen standen ihm revisionistische Kräfte gegenüber, Kommunisten und Nationalisten. Und um gegen diese Kräfte bestehen zu können, hat er begonnen, offen antiwestlich zu argumentieren. Und das Beste ist, dieser antiwestliche Schwenk Boris Jelzins wurde ja auch mit den Vereinigten Staaten abgestimmt. Er hat mit dem US-Präsidenten Al Gore 1994 Vizepräsidenten Al Gore ein Treffen abgehalten und hat ihm auch offen gesagt, dass er hier eine sehr antiwestliche Rhetorik an den Tag legen wird. Aber mit dieser antiwestlichen Rhetorik gingen auch natürlich politische Zugeständnisse an die Kommunisten und die Nationalisten einher, die letztlich dafür geführt haben, dass zu dem Zeitpunkt, als Wladimir Putin an die Macht gekommen ist, ist bereits eine größere und ein starkes Fundament für eine anti-westliche Entfremdung gegeben hat. Und der Westen sah diese Entwicklungen ja alle kommen. Und wir haben uns aber dazu entschieden, diese nicht zu sehen. Und waren davon überzeugt, dass Wandel durch Annäherung funktioniert.
Gut, also, und wir können jetzt sagen, hat nicht funktioniert. Also ganz banal.
Das hat nicht funktioniert, nein.
Jetzt haben wir seit Trumps Politikschwenk in Richtung dieser Wandel durch Annäherung, diesmal aus amerikanischer Sicht, in Europa das Gefühl einer fast schon Kriegshysterie. Ja? Also plötzlich ist jetzt, schwenken wir jetzt von, wir kriegen die Russen schon unter Kontrolle oder das sind eher unsere Freunde auf, das sind die schlimmsten Feinde, die stehen morgen in Berlin und Paris. Wie groß schätzt du diese Gefahr ein? Also wie groß ist wirklich die ernstzunehmende Gefahr, dass das jetzt komplett eskaliert?
Nun, zunächst, ich sehe diese Kriegshysterie nicht.
Hast du schon mal der Frau Kallas zugehört?
Habe ich, tatsächlich. Ich sehe jetzt aber keine allgemeine Kriegshysterie.
Ich meine von der Politik. Nein, bei den Menschen ist keine Kriegshysterie.
Moment. Russlands Invasion gegen die Ukraine. 24. Februar 2022. Ich sehe, du bist schockiert, ja. Ich erkläre dir das. Olaf Scholz spricht von Zeitenwende. Und diese Zeitenwende lässt in Wahrheit bis heute auf sich warten.
In Deutschland?
In oder ganz wo? Europa. Okay. Er sprach von einer Zeitenwende für Gesamteuropa. Der Beginn des größten Krieges in Europa seit 1945. Das ist eine Tatsache.
Okay.
Und dieser russische Überfall machte diese Zeitenwende erforderlich. Dieser russische Überfall zeigte, dass auch ein Ausgreifen des Krieges auf andere europäische Staaten möglich ist. Ja, was wir heute erleben, ist eine längst überfällige Debatte über die Sicherheit und vor allem über die strategische Autonomie der Europäischen Union.
Ja, aber Autonomie von wem?
Über die strategische Autonomie, letztlich auf den Vereinigten Staaten. Selbstverständlich, ja.
Genau.
Es geht ja auch um die Frage, dass Europa nach dem Zerfall der Sowjetunion die Sorge um die Sicherheit den Vereinigten Staaten überverantwortet hat. In Wahrheit ja schon wesentlich früher, während des Kalten Krieges. Und unter dem atomaren US-Schirm lebte es sich sehr gut für die europäischen Staaten. Man musste auch für die eigene Sicherheit nicht allzu viel ausgeben. Die Zeiten ändern sich mittlerweile. Wenn wir täglich im russischen Fernsehen Berichte hören, dass Russland ja jederzeit einzelne EU-Staaten und NATO-Staaten überfallen könnte, dass wenn es notwendig ist, dass man letztlich auch mit atomaren Schlägen in Europa zu rechnen hätte, ist das nicht ein Teil der Zeitenwende? Die Kriegshysterie erleben wir in Russland. Das ist wirklich eine Kriegshysterie, die zunehmend in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft ausgreift.
Ja. Ja,
in Europa sehe ich diese Kriegshysterie nicht. In Europa diskutieren wir über den notwendigen Grad der Aufrüstung. Das heißt, aber bevor wir überhaupt über Aufrüstung der europäischen Streitkräfte ernsthaft diskutieren, müssen wir zunächst über die Ausrüstung der europäischen Streitkräfte reden. Denn im Grunde genommen seit den 1990er Jahren haben viele der europäischen Staaten und viele der NATO-Staaten nicht im ausreichenden Maße dafür gesorgt, dass ihre Streitkräfte den verfassungsmäßigen Verteidigungsauftrag erfüllen können. Das heißt, von einer wirklichen Kriegsbegeisterung oder Kriegshysterie sind wir Jahre entfernt.
Aber glaubst du, dass wir dorthin kommen werden, dass wir dorthin kommen müssen? Ich meine, was ist das, was ist sozusagen die, ich verstehe, was du meinst. Russland stellt nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich auf Kriegswirtschaft um. Mhm. Ja, kapselt sich ab, wird auch ausgeschlossen, es werden die Reserven werden gesperrt, was meiner Meinung nach für die internationale Finanzarchitektur und auch für die Rolle des Euro ein katastrophaler Schlag war. Dann wird Russland aus SWIFT ausgeschlossen, sie bauen ihr eigenes System auf, was natürlich ihnen auch Vorteile langfristig bietet. Du wirst immer weniger Druckmittel auf Russland. Was ist deiner Meinung nach das Ziel? Okay, da, es wird immer stärker diese Kriegshysterie gefördert und dann was? Russland marschiert in Westeuropa ein und besetzt alles bis Lissabon und dann haben wir die Freihandelszone von Vladivostok bis Lissabon, aber unter russischer Führung, das kann ja auch nicht. Das, also, weißt du, was ich meine? Was ist die,
ich verstehe schon.
Was ist die Rational dahinter? Was haben die vor?
Hier gilt es zunächst einmal genau zu unterscheiden. Oder was ist der Ukraine-Krieg? Zunächst im ersten Schritt für Russland. Es ist ein imperialer Unterwerfungsfeldzug. Ja, es ist der Versuch, eine prorussische Regierung in der Ukraine in die Macht zu bringen. Gleichzeitig erfüllt der Ukraine-Krieg aber auch einen anderen Zweck. Es ist der Versuch, die Zusammensetzung, die Regeln der gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur neu zu ordnen. Mhm. Denn im Dezember 2021 hat Wladimir Putin ein Ultimatum an die Vereinigten Staaten und die NATO gestellt. Und gemäß diesem Ultimatum sollte die militärische Infrastruktur der NATO auf das Jahr 1998 zurückgeführt werden. Was letztlich dazu führen würde, dass in solchen Staaten wie Rumänien die NATO sich komplett zurückziehen sollte. Das ist der Versuch einer Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Das ist genau eine der Zielsetzungen Wladimir Putins. Ukraine-Krieg ist lediglich ein Mittel dazu. Jetzt die nächste Frage. Müssen wir mit einer russischen Großinvasion Europas rechnen? Ja, nicht unbedingt. Um das Ziel einer Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur zu erreichen, muss Russland Europa nicht zwingend überfallen militärisch und schon gar nicht Berlin oder Paris einnehmen. Dazu genügt bereits das Austesten der sogenannten Beistandsklauseln der NATO und der EU.
Im Baltikum?
Beispielsweise. Du weißt ja, sowohl die Europäische Union als auch die NATO hat sogenannte Beistandsklauseln. Diese Beistandsklauseln lauten, dass alle Mitgliedstaaten im Falle des Angriffs gegen einen Mitgliedstaat den überfallenen Mitgliedstaat unterstützen sollen. Nicht sollen, das ist wichtig, nicht unbedingt militärisch.
Wobei die Beistandsklausel in der EU ja, glaube ich, sogar relativ, also eigentlich enger gefasst und deutlicher ist als die in der NATO.
Nein, es ist die Beistandsklausel in der EU sogar noch weiter gefasst und sieht größere Unterstützung
das
vor
ich gemeint.
Enger, als Artikel 5 der NATO.
Genau, ich habe gemeint, enger gefasst im Sinne von besser definiert. Ja? Mhm.
Ganz genau. Das heißt, das Austesten der Beistandsklauseln. Dazu bedarf es nicht eines militärischen Überfalles. Man baut eine Drohkulisse an den Grenzen auf, beispielsweise im Baltikum, beispielsweise an der Grenze zu Norwegen.
Norwegen?
Norwegen ist ein NATO-Staat.
Aber nicht die EU.
Nicht die EU-Staat. Wir wissen es seit Lena Schilling, Norwegen ist nicht in der EU. Jedenfalls.
Die hat es uns erklärt, ne?
Und hier, ab diesem Zeitpunkt stellt sich für die gesamte EU und für die gesamte NATO eine einzige Frage. Riskieren wir einen Krieg gegen eine Atommacht? Und wer schützt uns in letzter Konsequenz, wenn die Vereinigten Staaten sich aus Europa militärisch zurückziehen sollten? Wird das Großbritannien sein? Wird das Frankreich sein? Es ist ja nicht so, dass wir über auch sowohl die NATO als auch die EU verfügen über eigene Atomwaffen. Jetzt nicht als Bündnisse, sondern einzelne Mitgliedstaaten. Mhm. Und Frankreich ist grundsätzlich bereit, ihre Atomdoktrin umzugestalten, neu zu ordnen, um auf diese Weise für den Schutz der gesamten EU zu sorgen.
Was aber auch ein machtpolitischer Move ist, weil dann ist Paris plötzlich quasi nicht, dann ist Paris quasi Chef plötzlich, ja, und das ist, also da haben wir wieder die innereuropäischen Konflikte.
Aber das sind unterschiedliche Ebenen. Nur weil es ein machtpolitischer Move Macrons ist, nur weil Macron Frankreich wieder zu einer Grand Nation machen möchte, weil er davon überzeugt ist, dass Frankreich mehr Deutungshoheit über die EU-Belange bekommen soll, heißt das ja noch lange nicht, so kritikwürdig dieses Verhalten auch sein mag, heißt das ja noch lange nicht, dass Russland mit seinen Bestrebungen recht hat. Und das ist nämlich genau das wichtigste und der eigentlich springende Punkt. Russland stellt natürlich eine Gefahr für den gesamten Westen dar. selbstverständlich stellt Russland auch eine militärische Gefahr für die EU dar. Und selbstverständlich wird Russland meines Erachtens noch in diesem Jahrzehnt es jedenfalls probieren, die Beistandsklauseln auszutesten. Denn das sobald der Plan, die ja. EU-Staaten oder einzelne EU-Staaten sagen, ach nein, wir schicken keine Truppen nach Baltikum. Für einen kleinen estnischen Staat weit im Osten an der russischen Grenze, die Stadt heißt Narva, werden wir nicht sterben.
Das ist, natürlich, das ist der Grund natürlich, warum die Frau Kallas so redet, wie die Frau Kallas redet. Weil das ist, da kommt sie her. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt Estin oder
Lettin. Einige Aussagen von Frau Kallas sind sicherlich kritikwürdig, wie Aussagen aller Politiker. Gleichzeitig sollte man jetzt vielleicht nicht jedes einzelne Wort auf die goldene Waagschale legen.
Ich versuche nur quasi, wie soll ich sagen, ich glaube, der einzige Weg, darüber zu reden, ist, wenn man sich gegenseitig ernst nimmt. Und das heißt, man muss eben auch, ich teste immer wieder ab. Das ist es, was ich tue.
Ja, klar.
Weil das Problem ist, und das sehe ich zum Beispiel auch bei der Behandlung von Bitcoin durch beispielsweise die Europäische Zentralbank, ja, man muss auch gegenüber der eigenen Seite kritikfähig sein. Solange man das ist, ist alles in Ordnung. Wenn man immer sagt, wir machen alles richtig, die anderen machen alles falsch, dann bin ich in einem Bereich, wo ich mir schwer tue, mitzugehen oder das ernst zu nehmen. Ja? Deswegen versuche ich immer abzutesten.
Darf ich einen Punkt vielleicht noch einbringen dazu?
Bitte, jederzeit. Dafür sind wir da.
Also wir haben jetzt das doppelte Antlitz des Ukraine-Krieges. Einerseits ein imperialer Unterwerfungsfeldzug, andererseits auch der Versuch, die Regeln der gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur neu zu gestalten. Gleichzeitig läuft ein verdeckter Krieg gegen Europa. Mhm. Der Krieg ist bereits mitten in Europa. Das heißt, wenn man jetzt von Kriegsbegeisterung oder gar von Kriegshysterie spricht, sollte man bei alle gebotenen Kritik nicht die Tatsachen ausblenden. Russland führt längst einen Krieg gegen Europa.
Auf welche Art?
Auf eine hybride Art. Durch verdeckte Operationen, durch breit angelegte Desinformationskampagnen. Deswegen sprach ich ja auch davon, von prorussischen Narrativen, diese sind ja nicht natürlich gewachsen. Diese werden gezielt gestreut und gefördert. Und das ist ein ganz wesentliches Problem. Russland führt Anschläge mitten in Europa durch.
Was für Anschläge?
Wie beispielsweise gegen Militär- und Rüstungseinrichtungen in Tschechien. Russland führt Morde, Auftragsmorde an gegen politische Gegner aus, wie beispielsweise gegen Alexander Litwinenko Mitte der Nullerjahre, wie beispielsweise der Vergiftungsversuch gegen Sergei Skripal 2017. Ja. Russland ist bereits mitten in Europa. Mhm. Und die russische Führung, hohe Vertreter der russischen Führung, sagen das ja offen. Wir sind im Krieg gegen den Westen. Sie drehen das natürlich um. Sie sagen, der Westen führt Krieg gegen uns. Aber genau das rechtfertigt ihr Verhalten. Und das sollten wir eben nicht übersehen. Wenn wir von Kriegshysterie in Europa sprechen, dürfen wir nicht übersehen, dass wir längst zum Objekt dieses Krieges geworden sind. Wir müssen zum Subjekt dieses Konfliktes werden. Wir müssen verstehen, dass Russland im Krieg gegen uns steht. Wir müssen verstehen, dass die Gefahr sehr groß ist, dass sie bereits mitten unter uns ist. Und wir sollten für glaubhafte Abschreckung sorgen. Und für eine glaubhafte Abschreckung Russland gegenüber bedarf es der Ausrüstung und im nächsten Schritt auch der Aufrüstung.
Mhm. Russland führt bereits jetzt Krieg gegen Europa.
Das ist richtig.
Das kann man so sagen.
Das ist eine Tatsache, ja.
Okay. Da habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen polemisch, aber ganz ehrlich, brauchen wir nicht auch eine österreichische Atombombe in dem Fall? Darüber, wann reden wir in der Zeit im Bild darüber, dass Österreich eine Atombombe braucht? Wir müssen sie ja nicht in Zwentendorf bauen. Na, ernste Frage. Ich meine, wenn das so ist, dass wir diese Abschreckung brauchen, wenn Deutschland darüber redet, warum reden wir nicht darüber?
Du, ich bin der letzte Mensch, der sich gegen diese Idee stellt. Das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag, aber fangen wir vielleicht etwas kleiner an. Fangen wir vielleicht damit an, dass unser Bundesheer dazu befähigt wird, den verfassungsmäßigen Auftrag zu erfüllen und tatsächlich auch unser Land gegen etwaige Angreifer zu verteidigen. Fangen wir damit an, dass wir unser Bundesheer ausrüsten, modernisieren und aufrüsten oder parallel, diese Schritte müssen ja parallel ablaufen. Und dann im nächsten, übernächsten Schritt können wir über weitere Abschreckungsformen diskutieren. Aber vielleicht sollte der allererste Schritt, auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt, und dieser erste Schritt sollte eine gesellschaftlich breit angelegte sicherheitspolitische Debatte sein über den Sinn und Unsinn unserer Neutralität.
Oh, die Neutralität. Das haben wir schon gedacht, wir kommen an dem Thema vorbei. Naja, schau, weißt du, ich habe folgende Einstellung. Ich habe eine ganz romantisierte Einstellung zur österreichischen Neutralität. Meine persönliche. Aber meine persönliche ist nicht wichtig. Das ist nur meine persönliche. Meine persönliche ist halt, das ist quasi der Gründungsmythos der Zweiten Republik. Das ist das, was uns von allen anderen unterscheidet. Und das muss ich auch dazu sagen, wie soll ich das elegant ausdrücken? Man merkt, dass in Österreich schon noch eine andere Selbstständigkeit und auch eine andere Freiheit auch herrscht, zum Beispiel in den Medien, als beispielsweise in Deutschland. Also, dass in Deutschland die Medien auch gemeinsam mit den Amerikanern und der NATO aufgebaut wurden, kannst du aus jeder zweiten Zeile herauslesen in Deutschland. Das ist einfach so. Ja, und das schon nicht erst seit das jetzt mit Russland passiert ist. Das heißt,
ist das immer noch deine Privatmeinung? Oder?
No, das ist meine Meinung, natürlich. Ich kann das, also es gibt schon einen Unterschied, warum die Deutschland die Medien sich um einiges noch anders anfühlen als bei uns. Das ist meine Meinung, ja.
Na, wie ist es dann in Frankreich?
Weiß ich nicht, ich spreche ja nicht Französisch.
Wie ist das in Polen? Wo die freien Medien dann erst nach der Auflösung des Warschau-Paktes gegründet wurden.
Deutschland spielt halt in der NATO eine Sonderrolle, ja?
Deutschland spielt in der NATO und auch innerhalb der Europäischen Union eine Sonderrolle. Deutschland hat aber auch eine Sonderverantwortung, eine historisch begründete. Aktuell beginnt in Deutschland ja eine Debatte darüber, ob nicht Deutschland auch die Atombombe für sich beanspruchen sollte. Also eine Debatte, die meines Erachtens wichtig ist, denn am Ende wird ja nicht die deutsche Atombombe stehen, sondern am Ende wird es eine besser informiertere und vor allem auch der Gefahr bewusstere Gesellschaft stehen. Und genau das sollte man auch in Österreich uns zum Ziel setzen und wirklich eine ernstzunehmende Debatte führen. Das heißt ja nicht, dass wir morgen die Neutralität abschaffen werden. Wir sollten aber vielleicht zunächst damit beginnen, darüber zu sprechen, was heißt überhaupt die Neutralität? Welche Bedeutung hatte die Neutralität seit 1955? Und welche Bedeutung wird die Neutralität morgen haben? Ist es überhaupt noch sinnvoll? Ich denke, man sollte auch die Frage offen lassen, ob nicht Österreich auch der NATO beitreten sollte.
Das ist ja am Ende des Tages die andere Seite der Medaille dieser Debatte. Den Warschauer Pakt werden wir nicht beitreten. Den gibt es nicht mehr und das wäre auch nicht zielführend. Also
das ist
wenn
richtig.
Wir die Neutralität aufgeben, wem sollen wir dann beitreten?
Wir werden auch nicht BRICS beitreten, Gott behüte, und wir werden auch nicht der Organisation des Vertrages über kollektive Sicherheit, die sogenannte NATO des Ostens, beitreten.
Es gibt so eine Sicherheitsarchitektur, die genauso ausschaut wie das Habsburgerreich. Da gab es mal, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Das gibt so ein Abkommen, aber das ist nicht sehr, sehr groß, aber es ist also Tschechien, Ungarn, Slowakei, Slowenien, bis runter eben auf den Balkan.
Es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze hier international. Diese sind aber letztlich regional begründet. Aus österreichischer Sicht, denke ich, wäre es sinnvoll, über überregionale Bündnisse zu sprechen.
Mein Problem ist folgendes.
Ein wesentlicher Punkt. Österreich ist Mitglied der Europäischen Union. Die Europäische Union besteht aus 27 Staaten. 23 dieser 27 Staaten sind zugleich NATO-Mitglieder. Warum ist die Mitgliedschaft in der Europäischen Union unproblematisch aus der neutralitätspolitischen Sicht? Der Beitritt zur NATO, aber katastrophal. Jetzt vielleicht nicht neutralitätspolitisch, sondern aus gesellschaftspolitisch, aus überhaupt aus politischer Sicht. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht ein. Warum, was machen wir uns eigentlich vor? 23 Mitglieder der Europäischen Union sind zugleich NATO-Mitglieder. Insgesamt hat die Europäische Union 27 Mitglieder.
Ja.
Und wir zählen zu den letzten vier, die bislang sich geweigert haben, der NATO beizutreten. Warum?
Ich kann es dir auch nicht sagen. Es gibt einen Grund, und darauf wollte ich jetzt hinaus. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Welt der Finanzen. Ja? Die Banken machen seit der Nullzinspolitik jedes Jahr eine Pressekonferenz und beschweren sich darüber, dass die Österreicher und auch die Deutschen zu viel Geld auf den Sparbüchern liegen lassen, den Tagesgeldkonten, Festgeldkonten, und nicht investieren. Was in einer Zeit von hoher Inflation und Nullzinspolitik wirklich völlig bescheuert ist. Ja? Die Bitcoiner jetzt mal ausgenommen, weil die profitieren davon, dass Bitcoin genau für diesen Fall gebaut wurde. Die Banken beschweren sich. Aber warum machen die Leute das? Weil die Banken davor jahrzehntelang Propaganda für das Sparbuch betrieben haben. Und du hast es ja eh schon beschrieben. Du sagst, okay, pro-russische Narrative, verstehe ich. Und ich glaube dir auch, wenn du sagst, es gibt da gezielte Versuche, die Meinung zu beeinflussen. Ganz klar, ja, das gibt es sicher. Aber gleichzeitig wurde den Leuten halt auch jahrzehntelang erzählt, wir machen das mit den Russen schon. Das sind unsere Freunde. Wir machen mit denen Geschäfte. Diese Politik durch Wandel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das wurde in Deutschland erzählt und bei uns noch mehr. Österreich war das erste Land, das in den 60er Jahren Gas aus der Sowjetunion importiert hat.
Mhm.
Und gerade unser neutraler Status hat uns auch immer näher, der hat uns auch diese Tür nach Osteuropa immer offen gelassen, auch während der Sowjetunion. Ja? Und das heißt, es gibt da diese Brücken. Ne? Du hast den Heinz Fischer genannt. Hat der nicht in Moskau den Boden geküsst? Der hat in Moskau den Boden geküsst. Der Gusenbauer. Nimm alles zurück. Entschuldigung, Herr Fischer.
Das schneiden wir dann raus.
Verzeihen Sie mir bitte. Nein, das war der Gusenbauer, der in Moskau den Boden geküsst hat. Der war übrigens damals auch, als ich in Moskau war, 2014, war er auch bei dieser Konferenz.
Mhm.
Aber es gibt ja einen Grund dafür, dass quasi die österreichische Sozialdemokratie hatte immer eine Standleitung nach Moskau auch. Ja? Das war sogar, 2014 war das sogar das vielleicht einzige Thema, wo sich von den Grünen über die Schwarzen, die Roten und die Blauen alle einig waren. Russland ist unser Freund. So. Das heißt, diese Story ist jetzt nicht nur Propaganda in Telegram-Kanälen, sondern das ist auch einfach gewachsen über die Jahrzehnte. Und jetzt möchte man den Menschen was anderes erzählen. Und ich glaube, was du meinst, ist, dass die Politik weder in Deutschland noch in Österreich bisher wirklich den Mut hat, das offen anzusprechen.
Nun, ich glaube, die Gründe hast du jetzt ganz wundervoll dargelegt. Viele der heute nach wie vor aktiven Politiker waren ja entscheidend an dieser strategischen oder am Ausbau der strategischen Partnerschaft mit Russland beteiligt. Und selbstverständlich möchte man jetzt tunlichst jedweden selbstkritischen Blick vermeiden, denn ich fürchte, es würden sich richtige Abgründe hier auftun, wenn man auch nur ein bisschen unter die Oberfläche schaut, was denn diese strategische Partnerschaft, was diese Verflechtungen mit Russland letztlich bedeutet haben, also Stichwort Alfred Gusenbauer. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort im Übrigen. Es ist jetzt nicht das Thema, aber es hat schon gute Gründe, warum es erstens nach wie vor sehr starke politische Stimmen gibt, sowohl in Deutschland als letztlich auch in Österreich, die dafür plädieren, dass die Beziehung zu Russland normalisiert werden sollte, sobald es irgendwie geopolitisch möglich ist. Und es gibt nach wie vor sehr starke Überzeugungen auch in der Gesellschaft, dass das funktioniert.
Und das wäre natürlich auch der Zwischenschritt, nicht? Wenn der Trump es schafft, das irgendwie mit der Ukraine zu klären, Putin spielt 2 Jahre auf nett. In Europa werden quasi die prorussischen Kräfte wieder nochmal mental auch gestärkt. Die Angst vor einer Bedrohung geht zurück. Die Notwendigkeit einer Aufrüstung wird nicht ernst genommen. Mhm. Es fühlt sich alles okay an. Und plötzlich, dann im Jahr, keine Ahnung, 2031, gibt es in einer kleinen russischen Enklave irgendwo im Baltikum einen Aufstand. Und Russland muss plötzlich seine Landsleute beschützen innerhalb von NATO-Gebiet. So, das ist ungefähr das Szenario, oder?
Ja, sicherlich, klar. Und das könnte jedenfalls passieren. Ja. Wenn wir davon, also nehmen wir an, der Ukraine-Krieg wird eingefroren, die Kampfhandlungen kommen zu einem Ende. Jetzt ohne über Details der Sicherheitsgarantien zu sprechen, aber wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine die Streitkräfte jetzt auf dem aktuellen Niveau beibehalten kann, diese noch stärken und ausbauen kann, wird Russland einen erneuten Überfall auf die Ukraine tunlichst meiden.
Mhm. Denn genau.
Wir haben ja jetzt schon gesehen, die angeblich zweitstärkste Armee der Welt hat das innerhalb von über 3 Jahren nicht geschafft, eine deutlich kleinere und formell schwächere Armee zu besiegen.
Mhm. Die aber stark unterstützt wird aus dem Westen.
Russland aber genauso.
Nicht aus dem Westen.
Nicht aus dem Westen, aber aus dem Osten. Mhm. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass die Ukraine vom Westen unterstützt wird, sollten wir ehrlicherweise im gleichen Atemzug sagen, aber Russland wird von China, von Iran, von Nordkorea unterstützt. Mhm. Und von China wirtschaftlich, energiepolitisch, aber auch von Indien. Indien kauft ja genauso russische Ressourcen. Von Nordkorea wird Russland aber militärisch unterstützt, vor allem mit Munition. Gut, also mit Streitkräften, jetzt waren 10.000 bis 12.000 Nordkoreaner in der Region Kursk im Einsatz. Mittlerweile dürften sie abgezogen worden sein. Aber die wesentliche Unterstützung von nordkoreanischer Seite besteht in den Munitionslieferungen. Sie liefern Munition und Raketen. Iran liefert oder lieferte Drohnentechnologien, die für Russland absolut entscheidend wurden. Also jetzt nicht nur die Drohnen, sondern auch tatsächlich die Technologien, damit Russland auch Werke in Russland aufbauen konnte. Mhm. Und auch diese Drohnentechnologien weiterentwickeln. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, die Ukraine wird vom Westen unterstützt, ja, in Wahrheit, die Wahrheit ist aber, Russland wird von einer ganzen Reihe von Staaten unterstützt und deutlich unbürokratischer, schneller und in einem ungleich größeren Ausmaße. So.
Na, unbürokratisch machen wir mal sicher nichts.
Natürlich nicht. Wir diskutieren mal Wochen und Monate lang über die Lieferung von Kampfpanzern. Dann wird eine Handvoll von Kampfpanzern geschickt in einen Krieg, der diese Art der Kriegsgerätes längst überwunden hat. Es wird natürlich, kommt natürlich noch zum Einsatz, aber nicht mehr in der Form, wie es ursprünglich vorgesehen war.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Um auf deine Frage zurückzukommen. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ich auch. Die Frage war.
Ja, genau. Jetzt weiß ich es wieder.
Sehr gut.
Das Problem ist, Russland wird die Ukraine nach einem Einfrieren des Konfliktes, sollte die ukrainischen Streitkräfte weiter ausgebaut werden, mit wahrscheinlich nicht mehr angreifen. Stattdessen wird man aber die Beistandsklauseln der EU und der NATO austesten. Weil, wie gesagt, der Ukraine-Krieg hat zumindest zwei Stoßrichtungen. Das ist einerseits die Vereinnahmung der Ukraine, vor allem die politische. Und zweitens ist es eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur. Das heißt, Russland soll ein Mitspracherecht in Europa bekommen. Und was viel wichtiger ist, Russland soll ein Vetorecht in europäischen Fragen erhalten. Und das wiederum müsste für Donald Trump natürlich wichtig sein. Das heißt, hier werden langfristige US-amerikanische Interessen gefährdet. Und was macht er? Er glaubt, diese langfristige Politik Russlands durch bilaterale Deals auszugleichen. Von heute auf morgen soll Russland die Beziehung zu China entflechten. Von heute auf morgen soll Russland sich an die Vereinigten Staaten anlehnen. Und im Gegenzug, was kommt eigentlich im Gegenzug? Ein paar Projekte in der Arktis?
Ich tue mir da wahnsinnig schwer, weil natürlich die Politik oder die Kommunikation von Trump auch sehr bewusst, sehr erratisch ist. Also nehmen wir zum Beispiel die Tatsache mit dem NATO, angeblichen Abzug der NATO. Ich sehe das einfach da als Schritt, um den Europäern einen Arschtritt zu geben und auch einen Vorwand für diese Aufrüstung. Ja? Wir haben es uns gemütlich gemacht unter dem amerikanischen Sicherheitsschirm. Was kann man machen, um den Europäern klarzumachen, dass sie auch etwas dazu beitragen müssen? Man droht damit, den Schirm wegzunehmen. Aber aus rein geopolitischen, machtpolitischen, amerikanischen Interessen heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass Amerika darauf verzichtet, die NATO-Präsenz in Europa zu schwächen oder sich selbst zurückzuziehen. Also nicht verzichtet darauf zurückzuziehen, dass man sich zurückzieht. Ich persönlich glaube das nicht. Kann sein, dass ich mich irre. Aber man darf bei Trump halt nicht immer alles das automatisch glauben, was er heute sagt, beziehungsweise der kann auch in zwei Wochen eine ganz andere Meinung haben und das ist dem auch völlig Banane, wenn wir dann sagen, ja, der hat seine Meinung geändert. Also es gibt ja auch sowas wie amerikanische Interessen, die über die Person des Präsidenten hinausgehen.
Das hoffe ich doch.
Ja.
Aber also, aktuell können wir das nicht mit Sicherheit sagen.
Nein. Aber das ist ein guter Vorsatz quasi für uns, um uns um die Aufrüstung zu kümmern. Und eine Frage, die ich schon lange stellen wollte, ist, wenn Russland so einen hybriden Krieg führt, müssen wir dann nicht theoretisch jetzt schon hybrid zurückschlagen? Also quasi brauchen wir Hacker, die dann in Russland hacken oder Desinformation verbreiten in Russland?
Das ist ja genau das, was wir nicht möchten. Wir aus europäischer Sicht sagen wir ganz klar und deutlich, Russland führt Krieg gegen uns.
Wir führen aber
keinen Krieg gegen Russland.
Ach so.
Das heißt, streng genommen, wäre es ja gar nicht notwendig, hier groß angelegte Desinformationsangriffe gegen Russland zu führen. Es wäre wichtig, dass wir uns gegen die russischen Angriffe schützen. Es ist wichtig, dass wir eine glaubhafte Abschreckung aufbauen. Denn diese glaubhafte Abschreckung erhöht nicht die Kriegsgefahr. Die glaubhafte Abschreckung verringert die Kriegsgefahr.
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber wenn wir jetzt schon sagen, Russland führt Krieg gegen uns, wir führen aber keinen Krieg gegen Russland, wie sollen wir dann eine glaubhafte Abschreckung aufbauen, wenn wir jetzt schon nicht auf die angeblichen Angriffe reagieren, die da stattfinden?
Nun, die Angriffe sind nicht angeblich. Das sind tatsächliche Angriffe.
Na, umso schlimmer.
das gesamte Territorium der Europäischen Union erfolgen. Russland hat ja auch ein sehr weit geflechtetes, sagen die westlichen Nachrichtendienste, Agenturnetzwerk in Europa. Das heißt, wir befinden uns in einer extrem schwierigen Lage, in einer extrem bedrohlichen Lage. Und selbst in dieser extrem bedrohlichen Lage diskutieren wir alle Ernstes über Banalitäten.
Aber nochmal, wie soll Russland uns ernst nehmen in einer Abschreckung militärisch, wenn wir jetzt in der aktuellen Situation auf die Angriffe, diese hybriden Attacken, was auch immer, Hacks, Anschläge, was auch immer, Desinformation, wenn wir auf das nicht reagieren?
Naja, das ist ja das Problem. Russland nimmt uns auch nicht ernst. Würde Russland uns ernst nehmen, würde Russland auch die EU nicht mit einem Angriff drohen. Nachdem wir aber nicht ernst genommen werden, müssen wir mit einem Angriff Russlands rechnen. Zumindest einem breit angelegten politischen Angriff. Mit Provokationen im Baltikum, in Skandinavien.
Also das Ziel ist dann, Entschuldigung, ich muss dich nochmal unterbrechen, damit natürlich. Wir hier an den Faden bleiben. Das Ziel wäre dann nicht quasi Europa zu unterwerfen bis Lissabon in einem militärischen Sinne. Das Sinn wäre, die Sicherheitsarchitektur zu testen, zum Zusammensturz zu bringen und dann auch wieder in einer Neuordnung in zumindest dem früheren Einflussbereich Russlands in Osteuropa eine Pufferzone auch wieder zu schaffen und Westeuropa so stark zu schwächen, dass sie auch keine echte Gefahr mehr für Russland darstellen, aus Kreml-Sicht. Ist das ungefähr, kann ich das, ist das
Russland
so?
Russland sieht den Krieg ganz im Sinne Karl von Clausewitz. Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Jeder Konflikt ist ein komplexer politischer Konflikt. Das Militärische ist nur ein Element des Politischen. Aus russischer Sicht auch ein legitimes Element. Das heißt, es geht nicht um eine militärische Unterwerfung Europas. Diese ist nicht notwendig, diese ist kostspielig, risikoreich. In Wahrheit geht es um eine politische Unterwerfung Europas. Es geht auch nicht um eine militärische Unterwerfung der Ukraine, sondern um eine politische Vereinnahmung der Ukraine. Deswegen sprach ich auch von dieser sogenannten Entnazifizierung, von den Bestrebungen, eine Regime-Change-Operation in der Ukraine durchzuführen, eine prorussische Regierung an die Macht zu bringen. Im Falle Europas geht es darum, dass Russland ein stärkeres politisches Mitspracherecht bekommen soll, idealerweise auch ein Vetorecht über die europäischen Belange.
Was soll das bedeuten, ein Vetorecht über europäische Belange?
Wir können uns das wie das System der UNO vorstellen. Für Russland ist das Vorbild all seine regionalen Beziehungen der Sicherheitsrat der UNO, in dem Russland nicht nur einen ständigen Sitz, sondern auch ein Vetorecht hat. Aha. Das heißt, ohne die Miteinbeziehung Russlands, ohne eine Beurteilung Russlands, ohne ein Mitspracherecht Russlands, sollen keine wesentlichen Entscheidungen getroffen werden können.
So wie es heute mit den Amerikanern ist.
Na, Hand aufs Herz. Mitunter, ja.
Hand aufs Herz. So muss man das schon noch sagen. Ich meine, wir sind ja nicht ohne Grund panisch, dass die Amerikaner bedrohen, abzuziehen, weil einerseits verlassen wir uns auf ihre Sicherheit, aber andererseits das Mitspracherecht ist natürlich real. Und jedes Mal, wenn Europa versucht, irgendwas zu machen, was seine Souveränität bringt, was sagt der Macron, strategische Souveränität, ja, dann fällt Washington schon was ein, das zu unterwandern. Nehmen wir den Euro. Ja, und ich sehe das ja auch nicht negativ, also verstehe mich nicht falsch. Ich sage immer, naja, wenn wir die Wahl haben zwischen einer Unterwerfung durch Russland und einer Unterwerfung durch Amerika, nämlich 100-mal Amerika, ja, die bringen uns wenigstens Popcorn und Netflix. Und sorry, wenn ich das jetzt so polemisch sage, ja. Und von den Chinesen möchte ich gar nicht reden. Wenn wir nicht in der Lage sind, das auf eigene Faust zu machen, und ich weiß nicht, ob wir das jemals sein werden, auf einer europäischen Basis, auf einer nationalstaatlichen Basis vielleicht, aber dann fehlt uns wieder die Sicherheitsarchitektur. Also da endet dann auch meine Vorstellungskraft oder auch der Punkt, wo ich seriös darüber reden kann. Mhm. Ich bin ja hier als Bitcoin-Podcaster dazu gezwungen, mich plötzlich mit solchen Fragen zu beschäftigen, weil die ja auf unser aller Leben so viel Einfluss haben werden. Und das ist halt jetzt aufgetaucht in den letzten Jahren. Ja? Es war immer schon da, aber jetzt ist es halt ausgebrochen.
Gewiss doch. Nur die europäische Sicherheitsarchitektur, wie wir diese kennen, hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert und hat sich auch im Zuge des Kalten Krieges entwickelt.
Und bewährt.
Bewährt, selbstverständlich. Aber zu einem Zeitpunkt, als die europäischen Staaten sich ja beim besten Willen nicht auf einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur hätten einigen können.
Ja.
Das wäre beinahe unmöglich gewesen.
Ja.
Zu viele Fragen blieben offen. Und da wurde, oder zu diesem Zeitpunkt war eine externe Macht, am besten von einem völlig anderen Kontinent, die aber uns kulturell nahe steht.
Es sind Europäer. Nicht zu
natürlich
vergessen.
Sind das Europäer.
Ja.
In Wahrheit sind auch die Russen Europäer. Die aber
das darf man nicht vergessen, das stimmt.
Sich in der Phase ihres wahrscheinlich letzten imperialen Aufbäumens befinden. Also zugespitzt formuliert, die Russen stehen heute dort, wo die Deutschen in den 30er, 40er Jahren gestanden sind. Das ist die Phase des imperialen Aufbäumens, die Überzeugung, dass man das eigene Imperium nicht aufgeben muss und dass man letztlich auch einen Anspruch auf machtpolitische Mitbestimmung oder auch die Dominanz in Europa hat.
Es gibt übrigens noch einen Raum, wo Russland offenbar ganz, ganz klar Krieg führt gegen Europa, was aber überhaupt nicht ankommt bei uns in den Medien, und das ist Afrika. Das ist einer der Gründe, warum der Macron so allergisch ist auf den Putin, weil die Russen in Afrika offenbar sehr aktiv jede Form von französischen Einfluss unterwandern. Während da bin ich jetzt drauf gekommen, weil die Franzosen nämlich ihr Imperium bis heute nicht aufgegeben haben, sondern überall noch rumfuschen, wo sie die Chance haben. Ja? Und das eben dann so kompliziert und so unangenehm auch aus europäischer Sicht ist, dass man das auch nicht in den Medien bringt. Das wird einfach ignoriert. Aber das findet statt. Und das ist auch militärisch.
Das ist richtig. Es ist natürlich wesentlich komplexer als die Ereignisse in Europa. Und die können jetzt auch medial nur schwer runtergebrochen werden. Es ist aber auch der Nahe Osten, wo der Konflikt letztlich auch weiterläuft. Es ist auch Südamerika. Russland versucht sich in allen Weltteilen zu etablieren, einen gewissen Einfluss zu arbeiten. Nur Europa ist natürlich wesentlich wichtiger oder die wichtigste aller Regionen aus russischer Sicht. Den Nahen Osten, Syrien benötigt man, um Richtung Afrika wirken zu können.
Ist die ultimative Version Russlands aus dieser ganzen Konflikt heraus tatsächlich eine Art, unter Anführungszeichen, Austausch der Herrschaft, statt dass sozusagen du erstmal Washington fragen musst, musst du in Zukunft dann Moskau fragen, auch aus Madrid, Paris oder Deutschland, Berlin?
Nein, nicht zwingend.
Oder ist
zwingend.
Es nur eine Augenhöhe mit
Russland versucht, die US-amerikanische Hegemonie, die es ja zweifelsohne gibt, überall auf der Welt herauszufordern.
Ja, okay.
Aber das Brechen dieser Hegemonie zielt nicht darauf ab, anstelle des Hegemons zu treten, sondern letztlich den Hegemon zu schwächen. Aus der russischen Sicht, das war bereits in den 1990er Jahren der Fall, sollen die Vereinigten Staaten der Hegemon bleiben, aber ein freundlicher Hegemon und vor allem ein schwacher Hegemon, der sich nicht in die regionalen Belange einmischt und der sich insbesondere aus Europa zurückzieht. Es gibt ein Gespräch zwischen dem ersten russischen Präsidenten Boris Jelzin und Bill Clinton. Dieses ist vor einigen Wochen veröffentlicht worden, eine Archivnachricht. Und in diesem Gespräch bittet Jelzin Clinton so halb ernst, halb scherzend, Europa durch Russland zu überlassen.
Mhm.
Die Vereinigten Staaten sollen sich zurückziehen, sagte Clinton gegenüber. Und stattdessen, sagte Bill, gib uns Europa. Wir sind eine europäische Macht. Ihr seid eine externe Macht. Wir kümmern uns um Europa. Wir kümmern uns um europäische Sicherheit. Das heißt, in Europa möchte Russland einen starken Einfluss haben, ein Vetorecht auf die europäischen Entwicklungen. Aber natürlich nicht zwingend ganz ohne die Vereinigten Staaten. Das heißt, die Vereinigten Staaten dürfen schon bleiben. Sie dürfen, die Drecksarbeit erledigen, die wirklich großen Fragen beantworten. Aber im unmittelbaren Einflussbereich Russlands, hier darf niemand eingreifen. Nur das Problem ist, und das ist das, was aus westlicher Sicht hinterfragenswert ist, und das ist das, was an den prorussischen Narrativen auch hierzulande ich zum Beispiel niemals verstehen werde. Das heißt, wir sagen einerseits, ja, aber die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands Was stimmt denn nicht daran? Was ist denn so falsch daran, wenn Russland bei den europäischen Sicherheitsfragen ein Mitspracherecht hat? Warum muss es immer der Westen sein? Gleich, ich komme jetzt auf den springenden Punkt. Das Spannende ist, ich verstehe schon, du sagst, ja, das ist eine berechtigte Frage.
Nein.
Das Spannende ist, andere Großmächte, wie die Türkei, wie China, die fragen Russland erst gar nicht. Die Türkei verdrängt Russland aus dem Nahen Osten. Die Türkei verdrängt Russland oder minimiert ganz entscheidend den russischen Einfluss im Südkaukasus, weil die Rückeroberung von Bergkarabach durch Aserbaidschan wäre ohne türkische Unterstützung militärisch wie politisch unmöglich gewesen.
Ja gut, das ist ja, wie du vorher erwähnt hast.
Und hätte man Russland gefragt, hätte Russland wahrscheinlich Nein gesagt. Man hat aber Russland nicht gefragt.
Ankara hat die Gelegenheit gesehen, Armenien zu demütigen und da sagen sie nie Nein. Ne?
Es ist ein Element, aber es geht auch darum, dass man Armenien nicht nur demütigt aus der Sicht Ankaras, sondern auch durch Freundschaft einbindet und aus dem Griff Russlands löst. Mhm. Denn in Wahrheit geht es der Türkei um eine wesentliche Schwächung des russischen Einflusses im Südkaukasus, aber auch im Nahen Osten. Oder der wachsende chinesische Einfluss in Zentralasien auf Kosten Russlands. Hier denkt China keinesfalls darüber nach, naja, wir brauchen ein kooperatives System in Zentralasien, wo die russischen Interessen, die berechtigt sind, gleichrangig mit den anderen Interessen behandelt werden sollen. Mitnichten ist es der Fall. Und warum ist es gerade der Westen, der eigene Interessen missachtet, der die langfristigen strategischen Interessen unserer Bündnisse und unseren Gesellschaften für 30 Silberlinge tagespolitischen Kleingeldes eintauschen möchte? Wir reden ernsthaft über die Aufrechterhaltung der Neutralität in Österreich, sind gleichzeitig nicht bereit, dafür auch nur einen Cent mehr zu bezahlen. Aber die russischen Sicherheitsinteressen.
Einer der Gründe dafür ist natürlich, dass uns gerade in Deutschland, aber auch in Österreich in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich auch dieses Bewusstsein für die eigenen Interessen abgesprochen wurde, aberzogen wurde. Ja, weil das natürlich Deutschland und Österreich...
Das ist ein spannender Punkt. Du sagst, der Westen begreift eigentlich nicht, was Interessen sind. Gleichzeitig gibt es aber sehr viele Menschen im Westen, auch sehr viele hochverehrte Zuseher deines Kanals, die sagen, ja, aber die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands, also wie jetzt? Wissen wir jetzt, was Sicherheitsinteressen sind, um über berechtigte Sicherheitsinteressen Russlands sprechen zu können? Und wenn die Interessen Russlands berechtigt sind, geschenkt, was sind dann unsere berechtigten Sicherheitsinteressen?
Genau, ganz genau, das ist ja mein Punkt. Wir haben ja null, wir haben grundsätzlich keinen offenen Diskurs darüber, was unsere Probleme und Interessen
Danke.
Sind.
Danke. Und genau dafür plädiere ich.
Ja, aber das ist nicht nur in was Russland betrifft so. Da geht es um Demografie, da geht es um das Pensionssystem, da geht es um die Alterspyramide, Migration. Da geht es um die Migration, ganz
Integration.
Groß. Und jedes Mal, wenn über diese Dinge gesprochen wird, in Wahrheit kommt die Keule raus, du bist ein Nationalist oder was noch Schlimmeres, ja. Und das Ironische dabei ist, dass diejenigen, die offen über diese Interessen sprechen, die Leute wirklich interessieren, sind dann die, die dann auch sehr pro-russisch sind, wenn es um die Außenpolitik geht.
Ja, das ist dann schon seltsam, nicht wahr?
Ja.
Ich verstehe schon. Konstantin Kissin, der bekannte britische Podcaster, spricht ja in dem Zusammenhang von suizidaler Empathie auf westlicher Seite, die es in vielen Bereichen seines Erachtens gibt. Ich meine aber, dass es auch in der Außenpolitik und gerade in Bezug auf Russland eine sehr stark entwickelte suizidale Empathie gibt. Mhm. Das heißt, wenn es eine suizidale Empathie der westlichen Gesellschaft...
Kissin spricht über Migration.
Er spricht in erster Linie über Migration, er spricht in erster Linie über die aktuellen Entwicklungen in der britischen Innenpolitik. Ich glaube aber, dass man auch im Bereich der Außenpolitik über diese suizidale Empathie sprechen muss.
Das ist übrigens ganz lustig. Eine Statistik, die ich unbedingt anbringen muss an dieser Stelle, ist, die vier größten Städte Europas sind alles in der EU. Das ist Moskau, St. Petersburg, Istanbul und London. Ja? Okay. Das ist schon nicht unwichtig zu betrachten. Die EU ist ein bisschen, die EU ist nicht Europa. Das muss man, darf man nicht vergessen. Du hast jetzt gerade die Türkei genannt.
Was ist Europa?
Russland genannt. Ja, genau. Ja, was ist der Westen? Also, weil du sprichst, der Westen hat irgendwelche Interessen. Kein Mensch begreift sich als der Westen.
Naja, ich kann schon sagen, was ich unter Westen meine. Unter Westen meine ich die NATO,
ja.
Und unter Westen meine ich die Europäische Union. Das sind diese beiden Organisationen gemeinsam, die die tragenden Säulen unsere Wirtschafts- und Sicherheitsordnung nach 1991 sind.
Ja.
Ganz einfach. Das ist der Westen und ich meine, dass dieser Westen, und man sieht es ja in Wahrheit auch, gerade jetzt im Zuge des Ukraine-Krieges, dass der britische Austritt aus der EU aktuell jetzt wirklich kein wesentliches Hindernisgrund für die starke Einbindung Großbritanniens in die europäischen Sicherheitsfragen ist.
Aber was?
In die kontinentaleuropäischen Sicherheitsfragen.
Und was sagen wir denen, die auch sehr skeptisch gegenüberstehen einer stärkeren zentralistischen Koordination der EU durch Brüssel? Da würde ich mich auch reinrechnen. Ich finde das alles sehr.
Ich würde unangenehm. Mich ebenso hier reinrechnen. Das heißt, wir liegen jetzt nicht in allen Fragen komplett irgendwie an entgegengesetzten Punkten des gesellschaftspolitischen Spektrums. Ganz im Gegenteil, wir beide.
Nein, wir sowieso nicht. Ich werde ja, ich mache das ja auch deswegen, weil ich verstehe schon die reale militärische Bedrohung durch Russland. Das habe ich auch schon vor unserem Gespräch verstanden. Ich versuche nur quasi die verschiedenen Punkte aufzudröseln, die uns auch daran hindern, überhaupt ein eigenes Bewusstsein zu entwickeln für all das. Und ich glaube, dass uns das sehr gut gelungen ist heute. Weil zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass gerade in Brüssel viele sitzen, die glauben, so wie die vergangenen Krisen, können sie diese Krise nutzen, um ihren eigenen Hebel zu vergrößern, ihren eigenen Einfluss zu vergrößern, ihre Macht zu vergrößern, aber ultimativ nichts zu erreichen.
Das ist richtig.
Die europäische Krisenpolitik, gerade in der Finanzkrise und in der Pandemie und in der Inflation, ist katastrophal gewesen. Katastrophal. Wir haben eigentlich nichts richtig gemacht. Wir haben unsere Position immer nur verschlechtert. Und jetzt soll ich diesen Leuten glauben, dass sie in der Lage sind, eine Sicherheitsstruktur aufzubauen, die uns vor einem bereits auf Krieg umgestellten Russland schützt.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Die zunehmende Zentralisierung der Europäischen Union ist ein Riesenproblem. Wir müssen darüber sprechen. Nur begegnen wir aktuell, wie so oft, mehreren Krisen zugleich. Das heißt, die Kritik an der wachsenden Zentralisierung der Europäischen Union muss parallel zu Abwehraufbau gegenüber Russland erfolgen.
Ja, vielleicht wird es das weil wenn wir wirklich ernsthaft, wenn wir ernsthaft ausrüsten und aufrüsten, dann machen wir das eher auf nationalstaatlicher Ebene.
Ich glaube auch.
Hand aufs Herz. Wir werden da keine, also europäische Armee, bitte vergesst das.
Eine europäische Armee wird es ja in der Form gar nicht geben.
Ja.
Also in welcher Form auch immer. Weil in Wahrheit gibt es ja auch nicht eine einzige NATO-Armee, sondern es gibt unterschiedliche NATO-Armeen, die in gewissen Bereichen sehr gut aufeinander abgestimmt sind. Und im Rahmen der Europäischen Union könnte es mitunter auch darauf hinauslaufen. Keine europäische Armee, aber eine Armee der Europäer, wo jedes Mitgliedstaat auch gewisse Fähigkeiten zur Verfügung stellt. Ja, und wo eine gemeinsame Abstimmung erfolgt. Aber selbst das ist nicht notwendig, sondern im Falle eines schrittweisen Rückzuges der Vereinigten Staaten aus der NATO könnte der europäische Teil der NATO zum eigentlichen Fundament einer zukünftigen Armee der Europäer werden. Das heißt, auch darüber müssen wir diskutieren. Aber umso wichtiger, deswegen plädiere ich ja auch so ausdrücklich für einen NATO-Beitritt Österreichs, damit wir keine Passagiere sind, damit wir wirklich ein Mitspracherecht haben, sollten wir so früh wie möglich mit an Bord sein.
Wie groß ist unser Mitspracherecht?
Naja, aktuell ist das im Grunde genommen gar nicht vorhanden. Wenn man sich bewusst aus Projekten zurückzieht, aus Bündnissen zurückzieht, wir hätten die Möglichkeit, der NATO beizutreten. Und ab dem Zeitpunkt hätten wir auch ein vollwertiges Mitspracherecht. Das wäre wichtig. Wir würden durch diese Mitgliedschaft nur gewinnen, in Wahrheit. Ich finde es auch enorm wichtig, dass Österreich bei der Sky-Shield-Initiative dabei ist. Ohne dabei zu sein, haben wir kein Mitspracherecht. Mhm. Die Neutralität steht dem nicht im Wege. Unsere Neutralität ist ja, wie du weißt, nach dem Schweizer Vorbild gebaut. Die Schweiz ist ebenfalls Mitglied von Sky Shield.
Aber das ist auch interessant, weil da denke ich mir jetzt mal, die Schweiz hat da keine Debatte darüber. Die Schweiz gibt auch nicht mehr Geld für die Verteidigung aus als Österreich im Prozent des BIPs, aber trotzdem ist die Schweiz in der Lage, offenbar sich zu verteidigen ohne Angst, und wir können das nicht.
So ist das.
Aber wie gibt es das?
Nun, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit dieser Frage sollten wir an unsere politischen Entscheidungsträger weiterreichen.
Consider it weitergereicht. So, Alex, bevor ich jetzt und ich möchte nochmal sagen, ich hoffe, dass jeder, der uns hier zuhört, der andere Meinung ist als der Alex und ich, jetzt nicht auszuckt und sagt, Nico, du solltest bei Bitcoin bleiben. Ich verstehe schon, ja, aber ich glaube auch, dass wir wichtig, dass wir einfach diese großen Makro-Themen zumindest Stück für Stück begreifen müssen, um ein Gesamtbild zu haben, weil dieses in Silos denken, man denkt nur in Innenpolitik, man denkt nur in Außenpolitik, man denkt nur in Wirtschaft, das funktioniert halt nicht. Das funktioniert auch bei Bitcoin nicht. Und das ist jetzt mein eleganter Übergang zu dem Thema. Du hast dir das angesehen, wir haben auch darüber schon gesprochen. Mhm. Zum Beispiel gab es vor einigen Monaten ein Interview oder einen Auftritt von Lukaschenko, der ja quasi ein Lakai von Putin ist, wo er sagt, wir sollten uns das anschauen, wir haben ja Energie, wir sollten Bitcoin minen. Gibt es so etwas wie eine russische Bitcoin-Strategie?
Nun, eine russische Bitcoin-Strategie per se gibt es wahrscheinlich nicht, zumindest keiner, die veröffentlicht wäre. Wir können aber eine gewisse Bitcoin-Strategie auf russischer Seite durch die Entwicklungen der vergangenen 5 Jahre sehr gut erkennen. Im August 2024 wurde das Bitcoin-Mining in Russland legalisiert. Mhm. Das ist ab dem Zeitpunkt, müssen sich die Unternehmen, die das Bitcoin-Mining betreiben, auch offiziell anmelden und werden damit auch steuerpflichtig und werden auch seitens des russischen Staates letztlich überwacht. Mhm. In Zukunft könnte Bitcoin auch zum Teil der russischen Währungsreserve werden.
Gibt es da Stimmen innerhalb des Landes, die das wollen?
Natürlich. Es gibt sehr gewichtige Stimmen aus der Energiewirtschaft, auch aus der Rüstungsindustrie. Die Nationalbank ist hier etwas zurückhaltender. Gleichzeitig aber verfolgt die Nationalbank eine eigene Strategie im Bereich der digitalen Währung. Das heißt, in 2024 wurde bereits der russische digitale Rubel in eine Testphase eingeführt. Also eigentlich sind das mittlerweile schon die dritte Testphase, die wir erleben. Und wenn alles gut funktioniert, wird digitaler Rubel wohl 2030, 2031, möglicherweise vielleicht sogar noch in diesem Jahrzehnt, auch offiziell eingeführt werden.
Okay, aber das ist ja wirklich, das hat mit Bitcoin dann wenig zu tun. Das ist die Frage, zum Beispiel, weißt du, dass diese legalisierte Mining-Industrie, bei Gold ist es oft so, zum Beispiel in China, dass ja, du darfst Gold schürfen, aber der Staat hat quasi das Erstkaufrecht. Gibt es sowas in Russland mit Bitcoin, weißt du das?
Also ein Erstkaufrecht jetzt per se nicht. Es zielt aber schon darauf ab, dass man, wovon zeugt diese Entwicklung, auch diese neue Gesetzgebung? Russland oder die russische Führung, das russische Regime, vor allem die russischen Geheimdienste, nutzen ja Bitcoin als Währung nach Informationen der westlichen Geheimdienste schon seit Jahren.
Grüße gehen raus an Jan Marschalek von Wirecard.
Es soll ja auf den russischen Bitcoin-Börsen unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Finanzgruppen, unterschiedliche Privatpersonen, Behörden innerhalb Russlands sollen ja bis zu 300.000 Bitcoins besitzen insgesamt. Und Russland gehört auch zu der Top 5 im Bereich des Bitcoin-Minings.
Ja, na klar, weil Energie haben sie.
Die Energie haben sie, vor allem auch im hohen Norden, in Sibirien, im fernen Osten sind auch die Wetterbedingungen günstig, um Bitcoin zu minen, ganz genau. Gleichzeitig erkennt man aber auch die Probleme, die mit Bitcoin-Mining im Zusammenhang stehen. So hat Russland im vergangenen Jahr und auch zuletzt vor weniger als 2 Wochen neue Restriktionen eingeführt. Im gesamten Nordkaukasus wird Bitcoin-Mining bis 2031 verboten, aufgrund von Energieengpässen. Und selbst in der russischen Bitcoin-Mekka Irkutsk im Süden Sibiriens wird Bitcoin-Mining bis 2031 verboten, bis 15. März.
Weil dort offenbar so viel betrieben wurde, dass die Netze überlastet werden? Oder
die Netze werden überlastet, natürlich, ja. Und diese russische Politik im Bereich des Bitcoins wirkt sich zumindest indirekt auf die Politik der Nachbarstaaten aus. In Kasachstan wurde parallel zu russischen Gesetzen auch eigene Restriktionsgesetze im Bereich des Bitcoin-Minings eingeführt, aber auch in Weißrussland. Wobei Belarus unter Lukaschenko fährt wie so oft eine doppelte politische Linie. Es ist einerseits ahmt man russische Gesetze nach, gleichzeitig versucht man aber im grauen Bereich hier gewisse Rückzugsoptionen für Bitcoin-Miner zu schaffen, auch aus dem Westen.
Ah, das ist interessant, dass man sich quasi, weil natürlich, erstens mal sind ja solche Einschränkungen auch ein Hinweis einmal darauf, okay, es findet statt, es gibt offenbar die Nachfrage danach, und wir wissen zum Beispiel aus Kasachstan, dass viele von nach dem chinesischen Bitcoin-Mining Einschränkungen, Verbot ist es fast schon übertrieben, aber viele sind dann ausgewandert, ja, nach Kasachstan. Und das Zweite, was man halt nie weiß, ist, wenn ein Staat, wie Russland, aber auch wie China, Bitcoin-Mining unter Anführungszeichen verbietet, ja, geht es dann nur darum, quasi
reguliert, die Konkurrenz, würde ich eher sagen.
Genau, reguliert, geht es dann nur darum, die Konkurrenz aus dem Markt zu hauen, damit die Freunde der Regierung meinen können. Weißt du, das weißt du nie genau. Ja?
Na klar. Also Russland erlaubt ja dann die Verwendung der Kryptowährungen im Inland nicht. Mhm. Ja, aber im außenpolitischen Bereich, vor allem im Bereich der Energiepolitik, im Bereich des Rohstoffverkaufs, denkt man aktuell ernsthaft darüber nach, hier mittels Bitcoin diese Transaktionen zu erlauben. Mhm. Mit genau 2 Zielsetzungen. Einerseits ist es ein Versuch, die Sanktionen zu umgehen, ein wirksamer Versuch, wenn auch natürlich auch mit gewissen Problemen behaftet, Stichwort schwankender Kurs. Zweitens sieht man Bitcoin zunehmend als ein Instrument der geopolitischen Einflussnahme.
Mhm. Amerika ja auch, ja?
Amerika genauso, ganz genau. Nur in Russland sah man lange zu, wie Bitcoin im privaten Bereich verwendet wurde, wie Bitcoin-Mining zunehmend an Einfluss gewann. Und mittlerweile versucht man durch diese Regulierung alles unter staatliche Kontrolle zu bringen. Das heißt, Bitcoin wird als eine außenpolitische Chance, gleichzeitig aber als eine innenpolitische Gefahr gesehen, die dringend reguliert gehört.
Das ist genau eigentlich das Horrorszenario, vor dem ich auch schon vor Jahren gewarnt habe, dass man quasi nach außen so tut, wir sind eh super Bitcoin, ja, aber in Wahrheit nutzt man es, man gönnt es nur dem Staat. Es ist ähnlich dem, was mit Gold passiert ist tatsächlich, über die Jahrhunderte, nicht nur in Russland, auch im Westen, auch in Amerika. Ja. In Amerika hat man 1933 den Menschen den privaten Goldbesitz verboten, aber den Dollar weiterhin auf Goldbasis geführt und dann daraufhin auch nach 1944 die gesamte Weltwährungsarchitektur aufgebaut, während den Amerikanern der private Goldbesitz noch immer verboten war. Und das ist natürlich, da kommen wir auch zurück zu diesen Kapitalverkehrs, also diesen Kapitalfluchtsorgen. Ne? Wenn die Russen ihr Geld über Bitcoin ins Ausland schaffen, die Russen selbst, die Bevölkerung, dann hat das Regime davon gar nichts. Und so kann, das heißt, okay, aber gibt es da aktuell irgendwelche Entwicklungen, die dir aufgefallen sind in diese Richtung, die das nochmal unterstreichen, in Russland jetzt?
Im Bereich des Bitcoins müssen wir unbedingt darauf achten, welche Rolle Bitcoin im Bereich der Rohstoffexporte gewinnen wird.
Ja.
Ob Russland den Schritt gemeinsam mitunter mit China wagen wird, den Erdölverkauf mittels Bitcoin abzurechnen.
Gibt es da schon ernsthafte Ideen dazu?
Es gibt ernsthafte Überlegungen.
Putin hat selbst mal gesagt, er hat quasi gleich in der Übersetzung, aber ich spreche natürlich kein Russisch, aber in der Übersetzung gesagt, es ist noch nicht bereit dafür, aber mit Betonung auf noch.
Genau, ja? Mit Betonung auf noch, natürlich, aber stets mit Blick nach Washington. das ist genau das, worüber wir auch im ersten Teil des Gespräches, was wir gesagt haben, der Blick nach Washington ist aus russischer Sicht immer zu entscheidend. Die Vereinigten Staaten bleiben der Hegemon. Alles, was dort passiert, ist wichtig. Man will aber unbedingt mitreden.
Aber das würde bedeuten, wenn Amerika sagt, wir machen jetzt hier Bitcoin-Reserve, wir holen Bitcoin-Mining nach Amerika und das ist ja alles Trumps Politik, dass wenn das einmal vorbereitet ist, dass dann auch der Rest der Welt, wir denken immer in spieltheoretischen, in Adversary-Gedanken, aber eigentlich, was du gerade beschreibst, ist, dass die Russen sich hier vielleicht einfach auch bewusst Zeit lassen damit, damit die Amerikaner sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, aber wenn die ihre Position gestaked haben, dann könnten die Russen anfangen, das auch zu nutzen, weil den Dollar verwendet man ja sowieso. Den Euro übrigens auch nicht mehr. Russland und China haben gerne in Euro gehandelt, aber das haben die Europäer offenbar bewusst oder unterbewusst mit der Sperrung der russischen Währungsreserven unterbunden. Mhm. Ja?
Absolut. Also die gesamte russische Politik, die Entwicklung der vergangenen Monate im Bereich von Bitcoin erfolgt immerzu mit Blick auf die Entwicklungen in den USA. Das heißt, wenn auch Donald Trump jetzt jüngst große Ankündigungen macht, müssen wir stets darauf achten, wie die anderen reagieren. Und hier wird es in Russland noch spannende Entwicklungen geben. Mhm. Russland wird aber nicht vorgehen, sondern wird in dieser Entwicklung stets einholend sein.
In Sachen Goldreserven, in Sachen Unabhängigmachen vom Dollar, ist Russland aber sehr wohl vorangegangen eigentlich in der Vergangenheit und hat immer sehr klar kommuniziert, wir wollen den Dollar loswerden, wir wollen Gold kaufen. Es gibt dieses berühmte Foto von Putin mit dem Goldbein in der Hand, das auf jedem Goldbug-Blog alle 3 Minuten gepostet wird. Klammer auf. Die Größe der russischen Goldreserven ist trotzdem nicht so beeindruckend, wie man immer tut. Also das muss man auch dazu sagen. Ich glaube, Italien hat mehr. Mhm. Ja. Klammer zu. Aber da hat man relativ klar den Weg vorgezeichnet. Bei Bitcoin scheint man sich da die Karten sozusagen näher an der Brust zu halten, wie man so schön sagt.
Es ist stets das Gleiche mit der russischen Politik. Große Ankündigungen, scharfe Rhetorik. In der Umsetzung hapert es dann aber meistens. Und es ist auch nicht die Umsetzung, auf die man abzielt, sondern die Reaktionen, die durch diese rhetorischen Wendungen ausgelöst werden. Also im Grunde genommen, es ist nicht das Erreichte, das für Russland zählt, sondern in sehr vielen Fällen reicht bereits das Erzählte.
Ach Gott im Himmel, das ist... Das ist ja, du hast natürlich recht, aber das ist das korrupte Erbe der Sowjetunion, nicht? Hauptsache im Bericht steht, wir haben so und so viele Dinge produziert. Ob wir sie wirklich produziert haben oder nicht, ist egal, solange Moskau uns das glaubt.
So ist das.
Ach, okay. Alex, wo finden wir dich? Wo finden wir deine Artikel, deine Interviews etc. pp.? Im Internet. Ja, ja, klar, aber du musst dir vorstellen, es gibt ja viele Leute, die hören das jetzt im Auto, die klicken jetzt nicht an, sondern die wollen jetzt deinen sag, wie heißt du auf Twitter, wie heißt du, wie ist deine Website?
Ja, klar, also am besten über meine Webseite alexanderdubowi.com oder auch gerne auf Twitter dubowi_alex. Mein Name kommt jetzt in unseren Breitengraden jetzt nicht so oft vor. Mhm.
Also, ist eigentlich ein russischer Name?
Nein, es ist kein russischer Name. Es ist eines dieser vielen deutschen Namen mit starken ostslawischen Wurzeln. Okay. Wie beispielsweise Kowalski.
Ja, okay, wunderbar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin gespannt auf die Reaktionen auf diese Folge. Ich bin froh, dass wir sie gemacht haben, weil es einfach reale Realitäten sind, über die wir hier sprechen, wo man ja auch unterschiedlicher Meinung sein kann. Wichtig ist, dass man drüber spricht. Und ich freue mich schon, wenn wir das wiederholen und über die Entwicklung in der Zwischenzeit sprechen können.
Ja, danke für die Einladung. Macht mir eine große Freude.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com.
fountainhören.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die ganze, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.